da man es ja immer ein bisschen spannend machen soll, sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen zu meiner vorerst letzten Ausgabe Kino Plus. Nein, herzlich willkommen zu Clickbait Plus. Nein, hallo und herzlich willkommen zu Kino Plus. Heute mit Antje und mit Simon und mit meinem Geständnis. Ich habe natürlich nur Scherze gemacht oder ich habe versucht, ein bisschen zu schocken, indem ich halt jetzt sowas gesagt habe. Fakt ist, es ist zwar eine letzte Folge vor dem Urlaub.
Ja,
vor deinem Urlaub. Genau, ich fahre morgen.
Säule. Weg. Kino Plus bricht weg.
Ja, nur auch was das.
Naja, du musst ja die Akkus aufladen, ein paar Filme gucken noch.
Genau, ich muss ein paar Filme gucken. Ich will auch mal echt einfach mal nichts machen. Also wirklich mit den Kindern spielen und keine Ahnung, deswegen. Ja, wir fahren auf einen Familienbauernhof und dementsprechend werde ich nicht da sein. Aber, das muss ja nicht heißen, dass die Sendung ausfällt, denn Antje hat sich dazu entschieden, zusammen mit Eddie,
ne? Ja, Gott sei Dank, ja.
Zusammen mit Eddie. Nächste Woche noch eine Folge ohne mich zu machen. Ich weiß nicht, was danach passiert, die Folge, die Woche drauf.
Da haben wir doch dieses hübsche Special zum Beispiel.
Ah, da könnte ein Spezial ausgestrahlt werden. Das haben wir noch vor einiger Zeit. Oder wir haben sogar zwei.
Wollte ich sagen, wir haben sogar zwei, ja?
Ja, wir haben zwei aufgezeichnet und wir hätten auch noch ein schönes Interview, aber es kommt alles mit der Zeit. Auf jeden Fall, nächste Woche machen Antje und Eddie die Sendung. Und deswegen müssen wir schon eine weitere Ankündigung machen. In der nächsten Woche wird es nämlich eine weitere Folge unserer Rubrik Streamcastle geben. Und willst du es erklären? Soll ich es hier vorwegnehmen?
Ja, ich erkläre es sehr gerne, möchte aber den Disclaimer vorwegnehmen, dass es nicht meine Idee war.
Nein, es war meine
Auch
Idee.
Auch wenn es so klingt, als wäre es meine.
Es war aber nicht meine.
Aber ich habe sehr gerne diese Idee angenommen. Denn es geht darum, dass wir die Top 5,
ja.
Haben uns auf 5 geeinigt, die Top 5 besten Filmpferde suchen werden. Im Bereich Disney natürlich, also
genau.
Ist ja Disney Plus. Und wir sind da mal so ein bisschen die ganzen Sachen durchgegangen. Von Bully aus Toy Story 2 und 3 beispielsweise. Oder
Fifi, glaube ich, hieß sie. Fifi? Nee, Fufu. Fufu.
Fufu?
Von Aristocats.
Oder auch aus Dornröschen.
Boah, da weiß ich nicht. Khan aus Mulan.
Ja, oder die ganzen vier.
Krass, ich hätte nicht gedacht, dass so viele schon.
Ja, und halt einige. Maximus.
Maximus, den habe ich gesucht,
genau. Tangled, also Rapunzel neu verföhnt.
Der garantiert gewinnen wird.
Meinst du?
Ja, ich glaube, das ist das einzige Disney-Pferd, das wirklich ein komplett eigener Charakter ist.
Ah, weiß man nicht. Vielleicht hängen auch die Emotionen und Erinnerungen an ganz anderen.
An Bully zum Beispiel.
Bully war auch. Ey, Bully. Ey, wirklich, beste Szene. Wenn er sich da so ganz verschämt, ich glaube, da hat er mal irgendwo hingemacht oder so, kann es sein? Da war irgendwie eine Pfütze und dann, es gibt so eine Szene, wo er sich so ganz in sich zusammenzieht,
ja,
weil er sich so schämt für irgendwas.
Ja, genau, weil er irgendwie, er steigt und verliert seinen Sattel und deshalb ist es ein bisschen
Stimmt.
so.
Und dann, herrlich. Ja, wir suchen die Top 5 der geilsten, coolsten, schönsten, schicksten, lustigsten Pferde bei Disney Plus. Und zu diesem Zweck wollen wir natürlich auch eure Meinung abfragen und wir haben hier unten, seht ihr hier im Bild, da zack, zack, zack. Da haben wir einen Thread bei uns im Forum eingerichtet. Da könnt ihr abstimmen. Da haben wir eine kleine Vorauswahl getroffen. Und wenn ihr wollt, können wir die auch noch ein bisschen erweitern. Ich wurde noch darauf hingewiesen, dass das Pferd vom Lone Ranger.
Oh, ja.
Das ist auch.
Das habe ich sogar auf einem T-Shirt. Vielleicht ziehe ich das an.
Okay, weil dann würde ich nämlich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ist Lone Ranger auf Disney Plus? Müsste eigentlich, oder?
Ist ja eine Disney-Produktion.
Ne?
Also.
Jetzt gerade, ich kann mich nicht erinnern, ihn gesehen zu haben, aber der muss da eigentlich sein.
Der muss da auch, glauben. Also ich meine auch, der muss da sein. Weil das wäre nämlich zum Beispiel, der ist mir auch nicht eingefallen, aber ja.
Aber das ist absolut.
Ja?
Also, ja.
Okay, dann fügen wir den noch hinzu. Ich werde das versuchen.
Und wie gesagt, wir sind ja auf die Idee gekommen, weil jetzt einige Konstantin-Filme zu Disney Plus gekommen sind, also so dann direkt die Erklärung, wo halt eben auch Ostwind zugehört, unter anderem.
Genau.
Und Vicky und die starken Männer, da kommen jetzt aber keine Pferde vor. Und jetzt wäre die Frage, ob wir das auch mit da reinnehmen.
Was denn?
Ostwind beispielsweise.
Ja, klar.
Wobei ich gehe ehrlicherweise davon aus, ich bin die Einzige aus der Rocket Beans Community, die Ostwind gesehen hat. Deshalb macht es wahrscheinlich nicht so viel, wenn er nur eine Stimme hat dann. Aber rein theoretisch, er ist auch bei Disney Plus, kann er auch mit dabei sein.
Ja, okay. Ich habe ihn auch schon hinzugefügt. Also das habe ich tatsächlich schon gemacht.
Ach so, ich dachte, ach so, du da zur Liste.
Ich habe zur Liste, zur Auswahl habe ich Ostwind mit hinzugefügt. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass der ein oder andere den vielleicht doch gesehen hat. So, ja, so viel dazu. Antje, Eddie, nächste Woche Top 5 der besten Filme, Pferde Lustig. Bei Disney Plus. So, kommen wir zum angenehmen, nein, Quatsch, kommen wir zum filmischen Teil des Abends.
Ja.
Antje, was hast du als letztes gesehen?
Mit Ausnahme von zwei Sachen, über die wir noch reden, habe ich als letztes, wie heißt denn der auf Deutsch? What If heißt der auf Englisch? Auf Deutsch heißt der The F-Word. Von wegen gute Radcliffe, Freunde, ne? Mit Daniel Radcliffe. Ja. Und dem Herrn aus Star Wars und Inside Llewyn Davis.
Dom Hall Gleason.
Nein.
Inside Oscar Isaac.
Nein, auch nicht. Ich verwechsel die beiden immer. Wie heißt der nochmal?
Adam Driver?
Ja, ich verwechsel Adam Driver. Adam Driver, okay. Ich verwechsel die immer, es tut mir leid. Genau, die beiden spielen damit so als größte Namen.
Von ja, wegen Größe, ne?
Ja, es tut mir sehr leid. Und es ist eine sympathische Rom-Com über ein Pärchen, das sich das einfach sich befreundet, aber so über im Laufe der Monate merken die halt, es ist vielleicht doch ein bisschen mehr harmlos, aber sympathisch, mit ein paar angenehmen Ecken und Kanten, weil zum Beispiel eben ein Adam Driver dabei ist, der ein paar ganz gute Sprüche bringt. Und so unter den klassischen, sage ich mal, Hollywood-Romcoms, ganz Hollywood ist es nicht, es ist eine kanadische Produktion nämlich, finde ich den echt sehr sympathisch. So.
Ja,
ist also, so. Kann man mal machen.
Ist so vielleicht so wie so ein Easy A oder sowas, ne? Oder?
Und es gibt wenig Leute, die den halt einfach kennen. Deshalb, da kann man mal echt so.
Gibt's den gerade irgendwo zu streamen?
Nee, ich habe den ganz klassisch auf Blu-ray geguckt.
Vielleicht für den einen oder anderen interessant. What If?
Oder The F-Word. Von wegen gute Freunde.
Von wegen gute Freunde. Aber das war doch nicht das letzte. Ich meine, du hast doch dort Dings geguckt, oder?
Was?
Hier, Deutsch.
Ach so, ich dachte, machen wir doch keinen Stream.
Also Streamen haben wir nicht so richtig.
Okay, ja, stimmt. Gut, ja. Danach habe ich nämlich noch die Join-Doku beziehungsweise ProSieben-Doku Deutsch, rechtsdeutsch radikal geguckt. Was, wenn wir Streamen gemacht hätten, meine Stream-Empfehlung wäre, weil es die ab sofort auf Join gibt. Ich sag mal noch, weil im Vorfeld ja schon gesagt wurde, die haben die Doku so kurzfristig angekündigt, weil sie Angst hatten vor einstweiligen Verfügungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die deswegen nicht lange in der Mediathek bleiben. Und es ist halt eine 2-Stunden-Doku, die jetzt auch durch die Presse ging, in der der Investigativreporter Thilo Mischke wohl 1,5 oder knapp 2 Jahre in der rechten Szene recherchiert hat und ja, seine Eindrücke in 2-Stunden-Doku gebannt hat. Und es ist, das muss ich ehrlicherweise sagen, es ist jetzt nichts Neues gewesen von den Sachen. Ich habe alles, was ich da gesehen habe, habe ich schon mal gesehen, habe ich in Funkreportagen und so weiter, alles schon mal irgendwie in gerafterer Form alles schon gesehen.
Ja, beziehungsweise haben sie sich, also gibt es so viele Steuerung F oder keine Ahnung,
ja, genau,
Y-Kollektiv, die sich so einzelne Parts aus der Thilo Mischke
Dokumentation. Aber die sind dann ja, immer nur mal so 15 bis 20 Minuten lang und jetzt war es halt wirklich, ist 2 Stunden an einem Stück. Ja, hat man nicht so gute Laune danach.
Nee.
Aber es ist, ich weiß, es wird hin und wieder kritisiert, das finde ich auch ein legitimer Kritikpunkt, dass die Opfer nicht zu Wort kommen. Aber wenn man sich vorher so ein bisschen mal nachgeschaut hat, was denn der Sinn der Doku war, und Thilo Mischke hat immer gesagt, er möchte das genauso zeigen, in der Hoffnung, die Leute, die nicht raffen, was die AfD für ein Klientel beherbergt zum Teil, dass diese Doku diese Leute aufrüttelt. Und das bringt, wenn unter diesem Gesichtspunkt, bringt es dann so gesehen ja nur was, wenn man auch die Täter in ihren hässlichsten Formen zeigt.
Ja. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass die Dokumentation, gerade diese Enthüllung, die jetzt herausgekommen ist zu dem ehemaligen AfD-Pressesprecher, dass die halt von Zeit Online, glaube ich, war es, die haben halt die News schon rausgeballert, bevor die Doku irgendwie ausgestrahlt worden
ja.
ist. Und es ist ein bisschen schade zu sehen, dass diese Doku genau auf diesen Moment hinarbeitet. So. Also das ist halt so die große Enthüllung, so gesehen. Und das hat mir Zeit Online leider komplett vorweggenommen. So, ich habe das durch
Spoiler im Grunde.
Spoiler.
Ja, ich habe das irgendwo durch Twitter gesehen und habe dann auf den Artikel geklickt und da wurde dann halt schon der Name richtig genannt, was die Dokumentation nicht macht. Und trotzdem aber alles wiedergegeben hat, also was er auch dann sagt in der Dokumentation. Und das fand ich halt ja ein bisschen bedauerlich. Aber jetzt macht die Dokumentation nicht weniger wichtig, richtig oder sehenswert, so, ja. Ich fand halt tatsächlich, muss ich sagen, fand ich diesen jungen Mann, diesen Sunny
Kujat,
das fand ich spannend, weil der ist halt wirklich jung Und der ist wirklich überzeugt von dem, was er da erzählt. Und zu dem hätte ich gern einfach, da hätte ich ein bisschen mehr Analyse mir erhofft. Weil das ist echt interessant, zu sehen, was der verinnerlicht hat in den jungen Jahren und was der für eine Weltanschauung sich, sag ich mal, erarbeitet hat in den jungen Jahren. Und die Dokumentation geht nicht so wirklich drauf ein, wie das passieren konnte, beziehungsweise wo das herkommt. So,
was er ja auch tatsächlich verschweigt gezielt.
Genau,
also er sagt ja nicht, wer hat ihn dahin gebracht. Er sagt nicht, wie das war, als er langsam angefangen hat. Damit, das verschweigt er immer. Was ich halt so an dem Part, also die Doku ist quasi in mehrere Parts eingeteilt und diese Betrachtung seines Lebens, seines Werdegangs in Anführungsstrichen ist einer davon. Und was ich an dem halt so auf eine ganz perfide Weise super faszinierend finde, ist die Art, wie der sich ausdrückt und wie rhetorisch der gewandt ist. Und das sieht man ja immer wieder bei, das ist auch bei einem anderen, bei einem AfD-Mitglied, das in einer anderen Etappe oder in einer anderen Episode thematisiert wird. Da geht's dann auch wieder darum, er gilt als rhetorisch sehr stark. Und das, finde ich, fängt die Doku sehr gut ein, wie nah die an den Leuten dran ist, wie die sich auszudrücken wissen, wie die sich rauszuwinden wissen aus bestimmten Fragestellungen und wie sie das durch Auslassen von Antworten noch schlimmer machen alles. Und es ist auf der einen Seite eine sehr spannende Dokumentation eben über diese rechte Szene, aber halt eben auch darüber, wie solche Leute wie der Herr, den du gerade genannt hast, wie denen das gelingt, oder es ist eine Doku auch über das Verführen tatsächlich, wie man die Leute da reinkriegt und so und wie das funktioniert. Und ich fand die auf sehr vielen Ebenen sehr interessant, auch wenn ich, wie gesagt, den einen oder anderen Kritikpunkt nachvollziehen kann. Ich denke, man sollte sich die angucken.
Ja, also tatsächlich hätte man vielleicht bei 2 Stunden echt noch ein bisschen mehr Zeit für Opfer und für Abschreckung und für, klar, sag ich mal, das Bewusstmachen für die Resultate mancher Gedanken irgendwie schaffen sollen. Und
wobei ich da halt tatsächlich glaube, es ist gut, dass ein Privatsender wie ProSieben, der das dann auch sogar auf Werbung verzichtet, ja sogar, dass der wirklich einen Primetime-Platz wie montags 2015, das Einzige, was noch besser wäre samstags 2015 gewesen, dass die dafür so einen Sendeplatz freiräumen und wie gesagt auch auf Werbung und alles verzichten. Trotzdem muss man halt ganz klar sagen, ich behaupte, wer sich das anguckt, der muss es sich eigentlich gar nicht angucken.
Nee, glaube ich auch.
Also es ist, ne, ihr wisst, was ich meine. Das ist das typische, ich nenne es jetzt einfach mal das Black-Lands-Man-Problem, weil wir immer auf den Film wieder zurückkommen, wenn wir genau über diese Problematik reden. Das sind Filme und Serien mit diesem Thema und die Leute, die sich das angucken, wissen schon um die ganzen Missstände. Die brauchen nicht die Belehrung. Und das ist halt bei der Doku natürlich auch so. Also ich glaube kaum, dass sich Leute das 2 Stunden angeguckt haben, die im Nachhinein dachten, ach so ist das, ja gut, das wusste ich nicht, jetzt ist alles anders. Also das,
ja, aber ich glaube, die Auffrischung braucht es schon immer wieder. Ja, auch stimmt. Wenn da ein bisschen was wiedergekäut wird, ist es natürlich das auch das Erinnern, dass das Thema noch nicht vorbei ist.
Und ja, und auch, glaube, sag ich mal,
das ist schon wichtig und das ist eine Aufgabe, ob man das dann auch zum dritten Mal begeistert guckt, ist was vielleicht was anderes.
Und das Vorbereiten. Ich fand so einen Satz, fand ich ganz passend von ihm, weil er da ja bei diesem Festival ist und dann sagt er so, ey, das erinnert mich an meine Jugend. Die sehen genauso aus wie früher mit ihren schwarzen Shirts und keine Ahnung. Und ich glaube, dann ist es das Vorbereiten, weil ProSieben hat ja jetzt auch die Dokumentation, sag ich mal, für sämtliche Schulen, die das mit ins Programm aufnehmen wollen, kostenlos zur Verfügung gestellt, sodass sie halt den Film im Schulunterricht zeigen können. Und ich glaube, da ist das dann auch nochmal richtig gut aufgehoben. Oder beziehungsweise da kann man vielleicht schon mal einfach das als Lehrmittel einsetzen, ja.
Und was ich noch ganz spannend fand, das auch direkt noch als Anschlusstipp, ebenfalls bei Join, Thilo Mischke war danach noch bei Late Night Berlin. Und hat dann eine halbe Stunde lang über die Hintergründe der Doku geredet. Das kann man sich auch ganz gerne noch anschauen. Also auch wirklich, obwohl es im Rahmen Late Night Berlin ist, das hat dann nichts mit Sketch, nichts mit Stand-up zu tun. Es ist einfach wirklich eine halbe Stunde Gespräch zwischen ihm und Klaas Häufer-Umlauf. Das war auch sehr aufschlussreich.
Ja. Ich würde gerne eine Sache vorweggreifen, weil ich finde, es passt gerade so gut. Weil eine Dokumentation, die mir jetzt nochmal tatsächlich noch ein bisschen mehr die Augen geöffnet hat und nochmal so ein paar Sachen wieder ins Bewusstsein gerückt hat, die mir nicht lange Zeit nicht mehr so bewusst waren, aber die haben wir jetzt alle 3, glaube ich, gesehen. Das ist eine Dokumentation namens Horror Noir. Die hast du hoffentlich gestern auch noch.
Ja, ja, gerade gestern.
Ja, worum geht's? Es geht halt um mehrere verschiedene afroamerikanische Filmmacher und Schauspieler, die sich halt über das afroamerikanische Horrorkino oder eben den Afroamerikaner im amerikanischen Horrorkino unterhalten und auseinandersetzen. Und die gucken sich halt von den jüngsten Anfängen hier mit, wie hieß der, I Follow a Zombie, oder wie er hieß, dieser erste schwarz-weiß Zombie-Film mit Voodoo und so. Und, ja. Und bis hin halt zu, ja, Get Out ist, glaube ich, das letzte. Bis hin zu Get Out arbeiten sie sich einmal durch diese ganze Filmgeschichte. Und da muss ich sagen, ey, das fand ich echt gut. Da sind mir so ein paar Sachen wirklich noch mal aufgegangen, wo ich noch gesagt habe, ach, Quatsch, Klick. Ja, also, fand ich gut. Also, hat mir echt gut gefallen.
Ja, vor allem, weil halt wirklich die Leute zur Sprache kommen. Das sind nur Leute oder Filmemacher aus der Black Community, die über das Black Cinema reden. Und kein anderer. Also, das sind auch Leute, weil die man halt kennt, der Tony Todd aus Candyman beispielsweise. Jordan Peele ist viel zu sehen.
Hier Mr. Keith aus The Thing und sie leben.
Ja.
Ja.
Der sitzt finde da. Ich auch sehr schön, als jetzt mal über das Ende von das Ding reden. Und es ist irgendwie echt, man erinnert sich auch an ein paar Sachen, die man kannte und auch an ein paar bekannte Tropes, die man erinnert. Aber in dieser Bandbreite vor allen Dingen, so historisch aufgearbeitet, habe ich das alles irgendwie auch noch nie gesehen. Und viele Dinge waren für mich auch völlig neu. Also ich kannte Blackula jetzt einfach nur vom Namen. Und jetzt weiß ich mehr darüber, auf jeden Fall.
Und teilweise echt, was du meinst, was du gerade so Augen öffnen teilweise. Yeah. Da werden dann Parallelen gezogen zwischen dem Design von Horrorfilmmonstern aus den 60ern und 70ern. Und dann sieht man daneben Karikaturen von Afrikanern. Und auf einmal denkt man, what the fuck?
Yeah. Also, aber darf ich dazu was sagen? Weil ich dachte mir beim Gucken, dachte ich mir, okay, das ist jetzt aber auch ein bisschen nicht an den Haaren herbeigezogen, aber vielleicht auch einfach ein Zufall, weil sich das ja an Fischen orientiert und so. Also es war ja irgendwie nachvollziehbar, warum das dann irgendwie so aussah, wie es aussah, weil das ja ein Fischmonster war und diese Fische haben ja diese akzentuierten Münder. Und ich weiß nicht, ob dann, manchmal hatte ich das Gefühl, okay, hier wird jetzt vielleicht auch ein Zusammenhang hergestellt, weil es halt schön passt und weil es vielleicht auch zum Teil stimmt, aber es mir fehlte da so ein bisschen der Beweis, sag ich jetzt mal. Also, weil es wird halt dann schon, es ist ja, dann wird der dann unangenehm dadurch, finde ich. Und man kann auch einfach sagen, vielleicht wollten sie einfach nur ein Fischmonster haben. Das meine ich damit. Es hat ja nicht alles immer direkt
aber mit
Rassismus
glaub,
zu tun. Wenn
nee,
ich
aber das ist dann
viele Sachen der Doku stimme ich völlig zu. Ich habe nur da das Gefühl, okay, da weiß nicht, ob das jetzt unbedingt stimmt so.
Nee, aber ich glaube, da geht's dann aber auch, und das ist ja etwas, was sie dann in den 80er Jahren noch mal also durch die 80er Jahre aufgreifen, wo dann halt der Afroamerikaner nur in einem Film auftaucht, damit er stirbt. So.
Ja, das
kennen
wir alle
in das Trope. Und wie Reagan und die ganze Administration halt versucht haben, mit Crack und Drogen und was weiß ich, in dem Elend, den Slums, den Project, so, ja, das aufzugreifen. Und was sie halt sagen, diesen spannenden Bogen, die sie dann sagen, ja, du guckst dir Poltergeist an und du guckst dir an, wie irgendwie die Ureinwohner die Vororte wieder in Besitz nehmen und die vermeintlich sicheren Vororte in ihrem Idyll einreißen und so. Aber was diese Filme dann unterschwellig immer noch mitgeben, in dem Vorort sind keine Schwarzen. Und das fand ich halt schon irgendwo ein Punkt, wo ich sage, verdammt, Alter, das ist eigentlich jahrelang offensichtlich. Und
ja, klar.
Man achtet nicht so drauf. Man ist natürlich als kleiner Film-Nerd oder als junger Film-Nerd oder Film-Fan, sitzt man natürlich dann da und denkt sich, ja, geil, Geister und der Baum und was weiß ich, der Clown und so, ja, cool, ne? Da machst du dir nicht solche Gedanken, aber du guckst diese Filme ja dann eben aufgrund der Nostalgie nochmal und nochmal und nochmal. Und ich möchte nicht wissen, wie oft ich Poltergeist gesehen habe, ohne dass mir das aufgefallen ist. Ja. Und aber schon in der Lage war, dass mir das auffallen kann. Also das fand ich schon erschreckend teilweise, was diese Dokumentation da hervorgebracht hat. So.
Kennst du An American Nightmare?
Ja.
Die Doku, die ist auch recht bekannt. Ich finde, die kann man gut dann nach hinten noch ranschießen. Ja. Die geht noch mal sehr, sehr viel stärker auf, jetzt mal weg von der Black Community, aber auch wie Horrorkino allgemein ja gesellschaftspolitische Missstände einfach aufarbeitet. Sehr viel, hangelt sich sehr viel am Vietnamkrieg beispielsweise entlang. Das direkt noch mal so als Hinterher-Schautipp.
Na geil.
Wobei Horror Noir ja jetzt ins Kino kommt, das sollten wir vielleicht noch
genau
sagen.
Horror Noir.
15. Oktober.
15. Oktober. Ich weiß auch noch, dass unsere Freunde vom Shivers Festival, die zeigen den auch noch mal. Cool. Und es gibt, glaube ich, so noch mal gesonderte Kinostarts, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, auf Dropout Cinema, dem
genau.
Verleih, kann man das sehen. Und das ist eine Shudder-Doku.
Das ist eine Shudder-Doku,
also ich kann, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie bei dem Shudder-Kanal über Amazon Prime, habe ich das Gefühl, mal zeigen sie Sachen und mal nicht. Kann man aber zumindest mal gucken, ob die da jetzt auch bei ist. Aber offiziell ist es eine Shudder-Doku.
Könnte aber auch vielleicht sein, dass sie den so lang zurückhalten, bis er hier dann eben kurz im Kino gelaufen ist. Und dass sie ihn dann online bringen in den jeweiligen Ländern. So.
Jedenfalls danke für den Tipp. Ich weiß nicht, ich kommt von dir, glaube ich, ne? Mhm. Weil das ist genau das, was ich sonst verpassen würde, wenn ich nicht hier in dieser WhatsApp-Gruppe wäre, euch sozusagen. Filme übers Filme machen einfach immer top.
Ja.
Hatten wir eben schon drüber gesprochen vorher. Ist einfach, kann ich mir immer angucken. Und ja, jetzt weiß ich echt mehr. Danke.
Und ich fand aber auch gut, dass sie halt tatsächlich auch nochmal so ein anderes Licht aufgeworfen haben. weil ich fand diesen Aspekt so cool, von wegen, als sie gesagt haben, wenn dieses Vieh einen schwarzen Mann töten kann, dann muss es wirklich krass sein.
Ja, ja, die verschiedenen ja. Positionen, die Figuren dann immer einnehmen in ja. dem Film.
Und das fand ich ja. halt auch cool, weil das ist auch so ein Aspekt, wo ich eigentlich noch nicht so wirklich drüber nachgedacht
habe. Sie zeigen dann ja auch bekannte Filme wie Ghost oder so. Ja, stimmt, okay, stimmt. Ja, und dann erinnert man sich noch an ein, zwei andere, wo das auch so umgesetzt wurde. Und Whoopi
Goldberg hat, glaube ich, für Ghost einen Oscar bekommen, ne?
Ja, ja, es ist ja irgendwie auch, es ist halt einfach so geschrieben. Also in der Zeit hat man sich, glaube ich, da nicht viel bei gedacht, so, oder? Das war dann halt einfach.
Ich glaube, ich.
Das ist so, das verbinden die Leute damit. Ah, okay, passt doch perfekt. Whoopi Goldberg erklärt so über die Geisterwelt, so die Spirituelle und so.
Ja, aber du siehst ja.
Voodoo-Gedanken.
Und wir sehen das als nicht wirklich schlimm an, aber.
Ja, aber wir sind aber auch nicht so aufgewachsen, glaube ich, mit dieser Farbengeschichte. So, das ist in den USA einfach echt viel präsenter und natürlich viel wichtiger. Bei uns waren das andere Dinge irgendwie. Da ist es eher die Ethnie oder so, oder was weiß ich, Vorurteile gegenüber Gastarbeitern. Oder wir haben so viele andere Sachen. Nur die Hautfarbe war es bei uns, finde ich, nie so richtig. Also nicht so als Hauptproblem, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie in den USA.
Ja, ja.
Dass es dann einen anderen Stellenwert einnimmt, meine ich. Ja. Deswegen achtet man dann natürlich jetzt auch viel mehr noch auf sowas. Aber wir müssen auch noch, ja, wir müssen auch drauf achten, natürlich, ne?
Auf alles.
Dann meine ich nur, wir haben noch viel, viel andere Probleme, das ist nicht nur die Hautfarbe.
Ich fand den Einsatz sehr schön. Ich weiß leider nicht mehr, wer den gesagt hat. Ich glaube, die Autorin oder die Regisseurin, die halt meinte, hey, die Filme, die jetzt gemacht werden, also im Hinblick auf Get Out, auf Us und so weiter, die machen wir für die Black Community. Aber es ist super cool, wenn auch Weiße die Filme mögen. Und das war so eine schöne. Das hat so alle mit einbezogen, obwohl man genau weiß, für wen die diese Filme machen. Und das ist absolut wichtig und richtig. Aber das war so versöhnlich und das hat mir total gut gefallen.
Ich möchte noch eins sagen, ich habe mir echt so gewünscht, als ich das gesehen habe, dass ich bei diesen Filmdrehs gerade dieser frühen Trash-Filme dabei gewesen wäre, weil das immer nach so einem Spaß aussieht. Und irgendwie, man will irgendwie genauso will ich eigentlich Filme machen. Das ist einfach schön zu sehen.
Ja, und
es wird gegen Ende fast schon zu professionell.
Und so. Was mich gefreut hat, dass sie The People Under the Stairs. Also weil, hervorgehoben.
Ist das nicht der auf Deutsch Katzenmenschen heißt? Oder verwechsel ich den gerade?
Nee, ich glaube, der heißt sogar in Deutschland bei uns People Under the Stairs. Okay. Also so habe ich den kennengelernt. Und das ist ein Film von Wes Craven. Und da war ja ein kleiner afroamerikanischer Junge, der war ja der Held so gesehen. Und den fand ich immer schon geil. Ich fand den schon immer cool. Und das ist das, was mich dann halt auch wieder freut, dass ich dann, wie gesagt, so überhaupt kein Problem damit hatte. Weil für die war, also im Film wird noch mal, oder in der Dokumentation wird noch mal verdeutlicht, wie wichtig dieser Film für den war. Ich fand den einfach nur richtig cool.
Ja, man hat das meine ich, für mich war Eddie Murphy einfach nur ein saulustiger Typ so. Also jetzt als bei ein anderes Thema, ne? Aber ich habe das alles so gar nicht so wahrgenommen. Man wird dann halt erwachsen und merkt, okay, das war alles auch ein bisschen
wichtiger.
Es war wichtig, ne? Man hat aber natürlich diese Gravitas gar nicht wahrgenommen. Wie kann man das auch, ne?
Wir hatten das fand ich eh schön, dass sie an Wes Craven, da haben sie ein sehr gutes Haar dran gelassen. Also meinten auch mehrere, dass.
Ja, und George Romero, ne?
Dass das die waren, die sich immer darum bemüht haben, möglichst viele verschiedene Ethnien, Hautfarben und so weiter, Geschlechter in ihren Filmen eben unterzubringen. Ich mag das immer, wenn Leute, von denen man vorher schon viel gehalten hat, wie zum Beispiel Wes Craven, wenn man das dann nochmal bestätigt bekommt, dass das wirklich gut
ist. Ja. Ja, man braucht solche konstant.
Ja, aber auch mit Jada Pinkett Smith. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen, dass die bei Ritter der Dämonen am Ende übrig bleibt und dann sitzt sie bei Scream 2, sitzt sie voll im Kino. Also sie ist ja die eine, die dann sagt, geh nicht da rein. Und es ist, ey, wie cool. Ist das so schon wieder Wes Craven, weißt du, was ich meine?
Aber auch da, das ist auch so eine schöne Anekdote aus Get Out, der ja unter anderem, also Get Out hat den Filmtitel unter anderem sich deshalb, oder Jordan Peele hat sich Get Out deshalb unter anderem als Titel genommen, weil er mitbekommen hat, dass gerade bei diesen Horrorfilmen, wo zum Beispiel Haunted House und so, wo eine Familie irgendwo hinkommt und das ist verflucht und man fragt sich, warum gehen die Leute nicht weg? Dass es gerade die afroamerikanischen Zuschauer sind, die permanent gegen die Leinwand brüllen, haut doch ab. Ah, und das ist eine Sache, die ist Jordan Peele aufgefallen und deshalb hat er den Film unter anderem Get Out genannt. Ja. Was ich eine sehr schöne Anekdote.
Das ist sehr gut.
Ja, also Horror Noir können wir nur empfehlen. Ja. Kommt bald ins Kino. Hoffentlich auch in eurer Nähe. Wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit. Ich glaube, du hast vielleicht noch was zu erzählen.
Ja, ich habe auch noch einen Film gesehen, aber wir haben auch viel vor noch.
Wir haben noch viel vor. Wir haben noch viel vor. Bis gleich.
Hi,
Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Simon und mir. Und Simon hat noch einen Film zuletzt gesehen, von dem er gerne berichten möchte.
Ja.
Was mich sehr freut, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Mich auch. Ich habe ihn gesehen, plötzlich taucht er auf bei Netflix und dann dachte ich, ja, stimmt, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und ich habe mich dann auch erinnert, warum ich ihn noch nicht gesehen hatte, weil ich Angst hatte, dass er mir nicht gefällt. Weil ich Angst hatte, dass es ein weiteres Mal meine Erinnerungen eingerissen werden durch das Gewicht eines neueren Filmes, der dann das nicht, es trägt alles und die ganze Bude reißt ein. Ne? Und am Ende hast du nichts Richtiges. Und das habe ich ja schon häufig mitgekriegt. Um welchen Film geht es? Es geht um den Nachfolger zu Lombok, der nicht Lombok 2 heißt, sondern Lombok, weil das wohl irgendein Gericht ist. Irgendein Vietnamese, aber eigentlich ist es Thai, aber ist auch egal. Es ist jetzt kein Pizza-Service mehr, sondern Thai-Service. Und Moritz Bleibtreus Figur, da ist der Trailer, genau, ist quasi da geblieben, wie man es eigentlich auch nicht anders hätte erwarten können, macht quasi dasselbe wie immer, er dealt nicht mehr, aber er raucht immer noch sehr viel. Und oh Mann, jetzt habe ich den Namen des Freundes vergessen. Weißt du das zufällig, Schröcker?
Lukas Gregorowitsch,
wie heißt Lukas Gregorowitsch, genau. Aber der ist ja Schauspieler auf jeden
Kai,
Fall.
Kai und wie heißt der andere?
Ach, egal. Ist gar nicht so schlimm. Er ist auf jeden Fall so ein bisschen ein Fatzke geworden, könnte man sagen, weil er in Dubai Kifferpartys, die natürlich dann nichts mit Drogen wirklich zu tun haben und so ganz Klischee Bob Marley sind und so, ausrichtet. Er hat sich also im Grunde komplett verloren, aber er wollte immer Erfolg, wohingegen Moritz Bleibtreu Figur einfach sich treu geblieben ist. Und jetzt, viel kann man jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen, weil es natürlich wie viele dieser nostalgischen Fortsetzungen eine Wiederholung ist von dem, was man schon kennt. Allerdings, und das will ich sagen, es ist wirklich nicht so schlecht wie bei anderen nostalgisch verklärten Wiederholungen. Ne? Also, dass irgendwie wirklich genau dasselbe nochmal wie bei Kevin Smith oder so nochmal dasselbe abgenudelt wird. Sondern sie finden wirklich Mittel und Wege, also die Geschichte weiter zu erzählen und allen auch eine gewisse Story-Arc noch mal wieder zu geben, obwohl sie ja eigentlich schon fertig erzählt war, so ein bisschen. Und was ich gut finde, ist, dass sie es schaffen, all die alten Figuren noch mal reinzuholen, auch ein paar neue, auch ein paar Cameos und so Sachen, die einfach mega toll sind. Man freut sich über viele Szenen, man freut sich über diese Freundschaft. Am Anfang war ich skeptisch, weil ich dachte, oh, einer ist jetzt irgendwie, wie gesagt, erfolgreicher Fatzke geworden. Aber auch da finden sie irgendwie einen guten Weg. Ja, also ich kann den nur empfehlen. Wer eben Angst hatte wie ich, wird eine Menge Spaß damit haben. Und allein diese Momente, wo sie dann anfangen, Polnisch zu reden, ohne Scheiß, das ist einfach so geil. und diese Szene, ich glaube, du hattest mir erzählt, wo sie auf dem Sofa sitzen, dass dann bestimmte improvisiert sind, oder? Von Moritz Bleib. Ich weiß genau, welche Szene auch du meinst, die mit den Aliens, ne? Es ist einfach ein liebevoller Film, dem man irgendwie anmerkt, dass alle Beteiligten Bock haben auf den Film und den zu machen. Und ich bin echt froh, dass der nicht so daneben gegangen ist, wie ich schon bei vielen anderen Filmen erlebt habe.
Ich muss auch sagen, also ich war echt überrascht, dass der noch mal halbwegs funktioniert. Diese Nummer mit dem Gras, das alle polnisch reden lässt, fand ich auch wirklich super.
Sie ziehen
super.
Das auch so geil durch.
Fand ich wirklich super. Und ich meine jetzt mal ehrlich, das ist halt ein Film, da kniet der eine vor der Penispumpe, die der andere im Dings im Schritt stecken hat. Was soll anderes passieren als das genau. Ding? Also wirklich, was soll anderes passieren? Und das liefert dir dieser Film. Ja.
Ich finde, du lachst ja vorher schon, weil du schon die Position siehst von demjenigen, der reinkommt. Du wartest eigentlich nur, bis die Auflösung da ist. So. Also ich fand selbst diesen niveaulosen Gag fand ich lustig. Also ja.
Und ey, Moritz Bleibtreu macht es meiner Ansicht nach super. Er macht es wirklich super. Er hat die Rolle weiterentwickelt, obwohl die sich halt nicht weiterentwickelt hat.
Ja,
und ey, was, ey, allein die Szene, wenn er zusammen mit seinem wie heißt er denn? Wie heißt
ich weiß es nicht.
Wenn er zusammen mit Lukas Gregorowitsch da bei sich zu Hause am Tisch sitzt und sie verlässt gerade so mit den Koffern in die Wohnung und so, ja, ich kiff ja nicht mehr. So ganz bewusst und vorbildlich, ja, ich kiff ja nicht mehr.
Und ich kenne solche Leute.
Ja, auch. Ich kenne auch solche Leute. Ja. Und das ist so gut getroffen. Es ist so gut getroffen. Aber hast du uns erkannt? Nein, ne?
Was, euch?
Gunnar und mich.
Nein.
Ach.
Nee, ich weiß ja, dass ihr ab und zu mal irgendwo, aber ich wusste, deswegen hast du bei Cameo so gelacht. Ich dachte an Mehmet Scholl, aber du hast
Nee, Gunnar und ich sind in der Clubszene. Wenn sie den Sohn von seiner Freundin da verfolgen,
ja.
Laufen Lukas Gregorowitsch und Moritz Bleibtreu einmal zwischen Gunnar und mir hindurch, während wir auf der Tanzfläche tanzen.
Oh, das ist ja ärgerlich. Ich hätte mich so gefreut, wenn ich das auch noch ohne es zu wissen entdeckt hätte. Jetzt werde ich aber es mir noch mal angucken.
Ja. Also viele Leute haben es tatsächlich entdeckt. Also ja,
sicherlich, klar.
Ich habe damals, als der rauskam oder auf Blu-ray oder DVD kam,
aber
habe ich dich ja gerade bei Lombok gesehen.
Geile Sache. Nein, da wäre ich auch.
Nee, das war geil. Also für die Leute, die das nicht kennen beziehungsweise es noch nicht gesehen haben, vielleicht, wir haben tatsächlich so ein Making-of. Wir waren beim Dreh dabei. Und ja, cool. Die waren so cool. Wir haben dann ein Interview gehabt mit Moritz Bleibtreu und Lukas im Trailer und haben dann irgendwie mit der Crew zusammen gegessen und waren die ganze Zeit in dem Club und haben dann mitgedreht, aber haben halt drumherum noch gefilmt und so. Also haben wir ein schönes Making-of gemacht. Ich glaube, das ist noch, das müsste tatsächlich, glaube ich, noch auf dem alten Kanal sein. Also beziehungsweise gehört noch zu dem Rocket Beans Kanal. Also es ist nicht ein, ist kein Video,
was nicht noch übertragen auf
genau, Kino Plus. Es ist kein Video, was schon auf Kino Plus zu finden ist, sondern es ist noch auf Rocket Beans TV zu finden. Aber das war cool. Das war echt cool.
Ohne Lamborg gäb's kein Game One. Das ist eine True Story, weil es ist so. Nein, nicht, weil die Szene, wo sie Fußball dieses Ding abfilmen, dadurch kam ich ja auf die Idee von diesem Mario-Ding. Dann habe ich mit Budi haben wir das ja zusammen entwickelt, diesen Mario-Trailer, den haben wir MTV, dadurch kam Game One. Also so, die Kette fängt wirklich an mit Lamborghs, kein Witz. Es ist echt so.
Ja, geil. True
Story.
Geil.
Insofern, geiler Film.
Cool. Schön. So, Freunde, mit was haben wir weiter? Kinostarts? Ja? Gut, dann gibt's jetzt hier die Kinostarts der Woche, bitte. Oh. Ups! Haben wir Leinwand-Vaterne ausgeplaudert? Nein, haben wir nicht. Wir reden über Filme, die heute im Kino starten. So, heute, nur mal kurz, weil ich dich eben gerade ein bisschen verwundert angeguckt hatte, weil du gesagt hast, du hast alle Filme gesehen. Mhm. Heute gibt es die Wiederaufführungen von
Ach ja.
Gib Gas, ich will Spaß und Formel 1, der Film. Okay. Sagt euch das irgendwas?
Ja, Formel 1, der Film kenne ich, weil sich Trant liebt den.
Es sagt mir, ich ahne Böses.
Aber kennst du Formel 1?
Das ist eine Musiksendung gewesen, ne?
Genau.
Ja.
Ey, das war
Formel
wirklich
1, der Film ist das als Film.
Also, Formel 1 war eine der ersten Fernsehsendungen, die spät im Fernsehen kamen, die ich gucken durfte.
Ich habe die auch noch gesehen.
Das durfte ich von meiner Mutter gucken, denn da ging es nur um Musik. Bis dann Michael Jacksons Thriller kam, da musste ich das Wohnzimmer verlassen. Das durfte ich mir nicht angucken. Formel 1 hat Michael Jackson Thriller gezeigt und die haben damals Falcos Genie gezeigt. Kennst du Genie?
Oh, ja, klar.
Ja, und das war ja ein Riesenskandal und das durfte ich mir auch nicht angucken. Ja, und irgendjemand.
Also das war eine Clipshow oder wie? Oder waren
die haben so Auftritte gehabt und genau.
Die haben Musikvideos gezeigt und da waren Auftritte.
Okay.
Also so eine Mischung aus beiden. Und dann gab's, wer war's? Peter Illmann, Stefanie Tücking,
Ingolf halt mit Lück, Moderation,
Kai ein bisschen Böcking. Interview. Also die haben halt über die Jahre hinweg durch die Sendung geführt.
Heute ist natürlich unspektakulär, aber damals hat sich eben alles konzentriert auf diese paar Sendungen. Eine Sendung gab's eigentlich nur dafür.
Nur die.
Der Rest war halt Schlager oder so und das war irgendwie.
Ja, Musikantenstadl und Formel 1. Also, und ZDF-Filmparade.
Genau. Es ist wirklich genau, ohne Scheiß, genau diese drei Sachen gab's.
Ja. Und dann die Wahl war halt, oder fiel da halt wirklich echt nicht schwer, weil.
Aber der Film ist so geil scheiße. Also, ich erinnere mich, ich wünschte, der Trant muss darüber mal ein Video machen, weil das ist zu Gold einfach. Der liebt alles an diesem Film. Und da sind auch so viele blöde Szenen drin. Er hat mir den mal gegeben. Ich habe Minimatzen rausgesucht für irgendeinen Need for Speed oder so.
Ja, das kann gut sein.
Da habe ich den auch komplett gesehen.
Ja, es
aber
geht
der,
halt
ist so, der ist sympathisch gut. Also der ist trashig, lustig, nur halt nicht gut.
Ja, der ist halt nicht gut. Ne? Ist halt auch wirklich deutsch in den 80ern. Es geht hier tatsächlich um eine Kfz-Mechanikerin namens Tina. Die hat keinen Bock mehr auf ihren Job. Und
ach,
deswegen
gespielt ist er auch nicht.
Nee, das sollte man sagen.
Also wirklich nicht. Kein einziger da kann spielen.
Ja gut, das sind ja auch fast Musiker. Ich meine, Limahl spielt mit. Neverending Story, Mann.
Ich sag
also so. Tina schafft es durch über glückliche Umstände, schafft sie es in die Formel-1-Sendung. Aber ihr Band, was abgespielt werden soll, wird von irgendeinem Regie-Assi gefressen. Ja, und trotzdem schafft sie es dann, sich als kriegt irgendeinen Job bei dem, Sender, bei der Show.
Ja.
Was halt sie dazu bringt, irgendwie unter anderem mit Lima in Kontakt zu treten, in den sie sich so ein bisschen verliebt, was dann wieder bei dem Regieassistenten so ein bisschen Eifersucht sorgt und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt's Cameos von Falco, von den Toten Hosen.
Ey, sie sind alle
Lima,
dabei.
Meatloaf, genau. Es geht darum, es beginnt damit, dass Meatloaf bei Formel 1 ist, einen vollen Ausraster kriegt und Tina schafft es, ihn zu beruhigen. Und deswegen kriegt sie einen Job bei Formel 1. So war's. Ja, 80er Jahre pur. Und es geht noch schlimmer, denn man hat sich irgendwann mal gedacht, nach dem Welthit von Markus, ich will Spaß, ich geb Gas, können wir auch einen Film draus machen. Deswegen geht's hier wieder um eine Tina, gespielt von Lena,
oh nein.
Die zusammen mit ihrem besten Kumpel, ja, Ronny oder so heißt er, glaube ich, gespielt von Markus, dem Schlagersänger, sich auf die Suche nach Tino machen. Ein Schausteller, der von Jahrmarkt zu Jahrmarkt reist, denn Tina hat sich unsterblich in Tino verliebt.
Ja. In den Schausteller.
Und auf dem Weg dahin kommen sich halt Markus und Nena näher. So, und das ist Gib Gas, ich will Spaß. Mit allerlei bekannten Nasen aus der deutschen Schlager, Neue Deutsche Welle oder halt eben Fernsehwelt.
Ist es denn wenigstens ein Roadtrip dann?
Ja, oder? Ja, es ist so ein bisschen Roadtrip.
Okay, na gut, immerhin.
Aber es ist auch kein guter Film.
Ja, ja. Aber ich möchte ihn eigentlich jetzt sehen. Die hatten damals diese geilen Dialoge noch, die waren so schlecht gespielt.
Ja.
Das aneinander vorbeigespielt und denkst dir nur wie ein Autounfall. Du musst es sehen.
Aber jetzt ins Kino zu gehen, heutzutage, es ist blöd unter diesen Umständen, muss man sagen. Aber ich finde die Vorstellung schon ziemlich geil. Du gehst 2020 ins Kino und guckst dir einen Film wie Formel 1.
Das ist wirklich. Laufen die beide nacheinander?
Nee,
weil das wäre echt too much.
Aber das wäre eigentlich auch schon.
Ich möchte
die volle 80er-Jahre-Schelle. So, ein Film, der es nicht in unseren Supercut geschafft hat, aber ich glaube, Antje hat ihn gesehen und ich würde ihn auch jetzt aus einem bestimmten Grund erwähnen, ist Die Misswahl, der Beginn einer Revolution.
Genau.
Da geht's um so ein paar Frauenrechtlerinnen, die
Anfang der 70er Jahre eine Miss World-Wahl in London
sabotieren wollen,
genau, indem sie sich quasi einschleusen ins Publikum und dort dann ja halt demonstrieren wollen gegen diese Art von Schönheitsinstitution.
Aber es ist eine, habe ich das richtig verstanden, eine schwarze Miss dabei? Oder?
Auch ja,
genau.
Und das ist halt eben, finde ich, der, also ich finde ihn sehr, sehr gut, weil die Regisseurin, und es ist ein komplett weiblicher Cast hinter den Kulissen, also eine Crew hinter den Kulissen, Regisseurin und zwei Drehbuchautorinnen. Und jetzt könnte man natürlich denken, okay, es geht darum, dass eine Gruppe Frauenrechtlerinnen gegen die Schönheitswahn ist und so weiter, ist relativ einfach. Die Frauen gegen die Männerwelt, so typisches Gut gegen Böse quasi. Aber genau das ist bei dem Film eben nicht, weil, was du gerade gesagt hast, unter den Miss World Anwärterinnen sind eben auch Frauen dabei, wie zum Beispiel eine, ich glaube, sie kommt aus Ghana, glaube ich, bin gerade nicht ganz sicher, für die diese Misswahl Eigenständigkeit und Selbstbestimmung bedeutet. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten von allem. Und es geht nicht nur darum, also die Frauen wollen ja dagegen vorgehen, weil sie sagen, es ist Fleischbeschau, es ist Frauenunterdrückung. Und dann kommen die Frauen auf der anderen Seite, die sagen, ja, aber weil ich das machen darf, fliege ich aus meinem Land in ein anderes Land, weil ich hier mit meinem Körper machen kann, was ich will. Und selbst wenn die Selbstbestimmung darin besteht, dass ich mich von Männern angaffen lasse. Und der ist ganz fein auf dieser, also der sagt sich von irgendwie so klassischen Feindbildern einfach los. Und er zeigt, man muss bei allem beides sehen. Man muss bei allem beide Seiten der Medaille sehen. Und das in dem Klima, gerade wenn der Film jetzt erscheint, finde ich nicht selbstverständlich. Der Film ist eigentlich prädestiniert dafür, dass man sagt, Frau gegen Mann, ist nun mal so. Aber das machen die nicht. Und das finde ich richtig gut. Dann kommt noch dazu, auf der einen Seite ist es fast so ein bisschen Heist-Movie, wenn man betrachtet, wie die Frauenrechtlerin halt ihren Coup planen, wie sie dann irgendwie da rein wollen und wie sie dann erstmal auf die Idee gebracht werden müssen. Weil die wollen das eigentlich alles komplett weg von den Medien machen, weil sie auch sagen, ja, die Medien sind sowieso auf Seiten der Männer und alles. Bis dann Keira Knightley sagt, ja, aber wenn ihr Aufmerksamkeit wollt, dann solltet ihr vielleicht auch die Medien mit reinholen, eure Idee, so. Und dann verfolgt man halt fast wie so bei so einem Heist-Movie, wie sie das alles planen und so weiter. Auf der anderen Seite hat man dann eben auch teilweise die Schicksale der Misswahlanwärterin, die durchaus dramatisch sind, wo man dann auch erfährt, warum reisen die wirklich extra hunderte Kilometer weit, nur um da mitmachen zu können. Und der, ja, tangiert ganz viele verschiedene Genres, ist super kurzweilig bei seinen 105 Minuten, glaube ich, irgendwie. Und ich muss sagen, da hätte man was ganz Plattes draus machen können und überhaupt nicht. Also kann man sich echt gut angucken. Man hat nicht das Gefühl die ganze Zeit, dass da ein mahnender Zeigefinger über einem kreist. Also ja. Fand ich echt gut.
Und der Cast ist cool, ne? Keira Knightley, die
Jessie Buckley
und die Ngugu, ich kann den Namen, ich weiß den Namen.
Bartam, ja, ich weiß
den Namen. Ich muss leider sagen, da breche ich mir halt ab, wenn ja. ich das aussprechen möchte, aber das schaffe ich nicht korrekt. Mhm. Ja. Tut mir sehr leid. Aber ja, auch ein guter Cast. Also ich bin auch nicht uninteressiert. Traurige Begleiterscheinung dieses Films ist es leider. Es ist der letzte Film, der von Entertainment One hier in Deutschland rausgebracht
wurde. Die heute gesagt haben, dass sie dicht machen müssen.
Genau. Die haben heute bekannt gegeben, Entertainment One, deutsches oder ein deutscher Vertrieb oder beziehungsweise ein Vertrieb für Deutschland. Mutterfirma sitzt in Kanada, glaube ich, oder in Amerika. Gehört jetzt inzwischen zu Hasbro, wurde von Hasbro vor einigen Jahren gekauft, ja. für 3,8 Milliarden Dollar oder so. Und die haben jetzt ihre deutsche Dependance, also es gibt keinen deutschen Verleih mehr namens Entertainment One. Also
und der war noch gar nicht alt.
Der war noch nicht alt, ja. Die haben zum Beispiel Filme rausgebracht wie Green Book.
Oder Judy.
Ja, oder Judy, das waren somit die größten Erfolge. Und der erste Film war 7 Tage in Entebbe, glaube ich. Also es ist noch gar nicht so lange her.
Ist Corona-bedingt oder einfach eine normale Sache, die halt passiert?
Naja, also aus dem Haupthaus wurde halt gesagt, wir sind uns bewusst, dass der Markt sich stetig entwickelt und so weiter. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Und ja, aber wir haben jetzt erstmal diese Entscheidung getroffen. Und ist schade. Ist schade, weil gehen wahrscheinlich auch wieder einige Arbeitsplätze drauf.
Ja, klar.
Und die Filme waren eigentlich immer solide. Also ja. Klar, war da immer mal was Besseres.
Aber das wird oder ja weiter produziert, oder? Ja. Also wie ich es verstehe, ist ja nur die deutsche Niederlassung zugemacht worden, oder?
Ja, aber die Frage ist halt, wie diese Filme, ob diese Filme
ob die den Weg finden, ja.
dann hierher finden. So. Das ist halt immer so.
Da denke ich dann fast, es liegt am Streaming, weil du die wahrscheinlich heutzutage einfach leid. Du brauchst vielleicht keine derartige Vermarktung in den Ländern mehr.
Du, ich habe diese ganze, ich weiß nicht, wenn so ein Studio, ja, wie jetzt, nehmen wir mal Entertainment One, wenn die jetzt sagen, okay, hier ab dem so und so vielten kommt mein Film auf Netflix und oder auf Amazon und so weiter. Ich weiß nicht, wie da die Auszahlung ist, was die da an einem pro Film verdienen oder woran sie schon verdienen. Ob man das Ding kaufen muss oder leihen muss und dafür gibt's Geld. Würde ich
auch alles gerne mal wissen.
Oder ob es schon reicht, wenn der Film halt so und so oft mal abgerufen wird und dafür gibt's Geld. So, ja, das sind halt so Sachen, da habe ich nicht wirklich den Einblick. Und da würde ich jetzt auch keine Spekulationen anstellen, aber ich hoffe, es ist genug.
Man kriegt ja auch keine Einblicke.
Ja, also ich hoffe, es ist genug.
Es gab, Entschuldigung. Ja, nee. Ich wollte nur sagen, da kommen wir vielleicht später bei den News zu, aber es gab ja diese interessanten Einblicke zu Bill & Ted 2, wo ja dann relativ genau aufgeschlüsselt wurde, was quasi verdient wurde, mit welchen.
Drei, meinst du?
Drei.
Ja.
Bin ich sehr gespannt, ob wir dann nachher vielleicht in den News auch noch drüber reden. Dann vielleicht ein andermal.
Kam zu spät.
Ich fand es interessant, weil ja die Plattformen selten ihre Infos rausgeben. Und in
aber hast
Fall
du die
mal,
Zahlen genau im Kopf?
Nein, ich weiß nur irgendwas mit 3 Millionen in den Kinos, aber 30 Millionen in der quasi über Streaming. Und dann noch eine nähere Aufschlüsselung, aber das war so in die groben Zahlen. Und da die, glaube ich, 25 Millionen gekostet hat, war es eben schon ein Erfolg. Was mich freut, weil ich freue mich, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich finde schön, dass
ja, zumindest die Produktionskosten sind schon mal raus.
Ja, aber jetzt wird verdient ja auch noch. Jetzt geht's ja erst auch ein bisschen los.
Na gut.
Ja, okay.
Vielleicht ist der Markt dann auch erschöpft mit 30 Millionen, ne?
Ja, vielleicht schon, aber ich glaube, da geht noch mehr.
Aber mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Auf dem zweiten Bildungsweg holen doch diese Filme oft noch mal ein bisschen
Kohle raus. Wir freuen uns auf jeden Fall, falls er ein Erfolg werden sollte, weil vielleicht.
Ich will ihn auf jeden Fall sehen.
Ich habe ihn schon gesehen.
Und du würdest sagen, ich soll reingehen.
Gucken wir an, ja.
Okay.
Also, da der Jay und Silent Bob-Film war deutlich schlechter.
Ja.
Ja.
Ja, da ging ich aber auch raus und dachte mir, was das jetzt wert, muss ich das, beim nächsten brauche ich nicht nochmal.
Aber da also, ist dann Jay und Bill und Ted 3, finde ich deutlich besser.
Das meine ich, also dann.
Der ist auch wesentlich sympathischer.
Okay, cool. Ja.
So. Ein Film, der es aber in unseren Supercut geschafft hat, nur das Problem ist, wir haben ihn nicht gesehen, denn es gab so ein bisschen Verwirrung. Ist The Trial of the Chicago 7. Das ist der neue, zweite inzwischen Film von Aaron Sorkin, in dem es um eine Gruppe von Demonstranten geht, die im Jahre 1969, beziehungsweise die waren im Jahr 1968, haben sich an einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg beteiligt und ein Jahr später werden sie plötzlich der Verschwörung und Aufwiegelung angeklagt. Und es basiert auf einem Roman, beziehungsweise auf wahren Ereignissen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Aaron Sorkin hatte dafür schon vor was weiß ich, wie viele Jahren das Drehbuch geschrieben. Steven Spielberg sollte es einst verfilmen. Dann kam dieser große Autorenstreik für 100 Tage. Wann war das? 2007. Und dann ist das Projekt wieder so im Sande verlaufen. Und irgendwann vor 2 Jahren hieß es dann, okay, Aaron Sorkin macht es. Dieser Film kommt jetzt limitiert, also nur für kurze Zeit ins Kino. Aber dann ab 2 Wochen, in 2 Wochen, glaube ich, ab dem 16.10., wenn ich es richtig verstanden habe, auf Netflix.
Hm.
Ja, deswegen, ich habe keine Pressevorführung mitbekommen.
Es gab wohl eine in Berlin.
Okay, in Berlin.
Ja. Was ich über Twitter irgendwie mitgekriegt hatte. Ob die jetzt offiziell war oder weiß man ja immer nicht. Aber ja, schade. Also ich glaube, auch, ich meine, ist ja jetzt, sieht ja dann doch nach einem klassischen Kammerspiel aus, wenn es zum Großteil im Gericht spielt.
Hätte ich ja auch kein Problem mit, ne?
Dann ist natürlich immer die Frage, braucht man dann die Leinwand? Aber wir haben ja auch einen Film gesehen wie dem Scheidungsfilm da, Marriage Story.
Ja.
Das war schon gut, den auch auf dem Kino gesehen zu haben.
Und ich meine, Cast ist ja cool, Baron Cohen, Levitt und so weiter, wird alles mit
dabei. Ich werde den auf jeden Fall gucken.
Ja, also auf Netflix werde ich ihn auch auf jeden Fall gucken. Aber wir haben halt noch keine Screener bekommen. Also die werden aufgrund des Kinostarts halt noch nicht zur Verfügung gestellt. Deswegen können wir jetzt leider nicht viel zu diesem Film sagen.
Aber irgendwie auch eine komische Strategie, die momentan fahren, wenn man überlegt, was ins Kino kommt und was nicht. Also sie haben zum Beispiel diesen The Devil All the Time nicht ins Kino gebracht.
Der fürs Kino eigentlich prädestiniert gewesen.
Welcher war der davor? Ah ja, genau, dieser I'm Thinking of Ending Things haben sie auch nicht ins Kino gebracht.
Gut, kann ich verstehen, der ist auch ein 4:3.
Ja. Ja, aber war Marriage Story nicht auch 4:3?
Ja, das kann gut sein, ja.
Und da frage ich mich so ein bisschen, wonach die gehen, ehrlich gesagt. Weil in Deutschland zu sagen, der neue Aaron Sorkin-Film, kann man nicht mit werben, in Deutschland zumindest nicht. Höchstens mit den Stars halt, aber das hätte man auch bei The Devil All the Time tun können.
Ja,
ich finde es auch mega hinderlich für den Kinoerfolg natürlich, wenn man schon weiß, in 2 Wochen kommt er auf Netflix. Ich frage mich wirklich, wer dann sagt, ja gut, aber so lange kann ich nicht warten für dieses Kammerspiel.
Ich.
Ja, ich auch. Bei Roma hat es ja funktioniert. Roma war ja echt gut besucht.
Immer. Ich freue mich ja, wenn es so ist. Ich sag nur, ich
also wenn ich die Gelegenheit habe, so einen Film auch auf der Leinwand zu sehen, dann muss ich sagen, bin ich eher bei der Leinwand, weil das nochmal zu Hause, es ist ja schön und gut, aber du wirst trotzdem abgelenkt. Und wenn es nur irgendwie meine Kinder sind, die irgendwie wach werden oder sonst irgendwas.
Aber ich bin da einfach, ich bin da irgendwie picky, was meine Kinofilme angeht. Die irgendwie
ist ja auch alles cool.
Filme fürs Kino, wisst ihr ja selbst, und Filme, die man auch zu Hause genießen kann.
Eben. Und ich glaube, den kann man auch wunderbar zu Hause genießen. Ja. Aber wenn ich die Gelegenheit habe und ich muss den oder ich kann den Film auf der Leinwand genießen, ist genau wie bei The Boys zum Beispiel. The Boys kann ich mir auch auf Amazon angucken, aber die ersten beiden Folgen auf der Leinwand zu sehen, das war schon geil.
Auf jeden Fall, würde ich auch gerne.
Orville habe ich auch die ersten beiden Folgen auf der Leinwand gesehen.
Ich würde generell auch mal viele Serien gern auf der Leinwand
sehen. Die zeigen ja jetzt Hausen im Kino.
Hausen. Ja, das ist eine neue Horrorserie, bin ich auch gespannt. Da werden wir demnächst auch noch ein bisschen was.
Ich gucke gerade Lovecraft County.
Noch nicht. Ja? Ja. Da redest du ja nächste Woche drüber.
Ja, genau.
So.
Kleine Badabinsch.
So viel zu Trial of the Chicago 7. Wir sind gespannt, werden euch auf dem Laufenden halten. Jetzt, Antje, sag noch mal schnell was zu Gott, du kannst ein Arsch sein.
Ja, von André Erkor, dem Regisseur von Das Schicksal. Nee, Das Schicksal ist nichts für Feiglinge.
Ach, ist das das Leben?
Genau. Und
das Leben ist nichts für Feiglinge, oder?
Das Leben ist nichts für Feiglinge, genau, mit Wotan Wilke-Möhring. Und es ist im Grunde. Ich auch. Und es ist im Grunde die gleiche Geschichte, nur dass in Das Leben ist nichts für Feiglinge ging es ja darum, dass eine Frau verstirbt, woraufhin die Tochter der verstorbenen Frau abhaut, um nach Dänemark zu reisen. Und ihr Vater, gespielt von Wotan Wilke-Möhring, reist ihr hinterher. In Gott, du kannst ein Arsch sein, erfährt ein junges Mädchen, dass sie Krebs hat und nicht mehr so viele Tage hat zu leben. Daraufhin haut sie nach Frankreich ab und ihre Eltern reisen hier hinterher. Also es ist im Grunde wirklich ein sehr, sehr ähnlicher Plot. Und es ist auch was so die typischen Stationen so eines Road-Movies unter dem Schicksal eines Schicksalsschlages angeht. Der hakt genau die Sachen ab, die man erwartet. Ich erinnere da an Filme wie Vincent will mehr, wie Hin und Weg, wie Der geilste Tag. Und ich könnte das noch ewig so weiterführen. Und es ist wirklich ein Sammelsurium.
Der geilste Tag war mit Moos bleibt treu, ne?
Der geilste Tag ist mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Der ist auch nicht so gut.
Aber wie hieß denn der mit Moos bleibt treu und der Junge, der früher den Sohn von
Axel Stein.
Axel Stein, genau. Hieß der nicht der geilste
Tag? Ich weiß
es nicht. Ist egal. Aber
oder habe ich das? Na, ist ja auch egal.
Ah, ich habe doch hier einen Rechner. Ich guck.
Ja. Und es ist im Grunde wirklich genau das, was man erwartet. Es ist ein Roadtrip von zwei Teenagern, von denen man ganz genau weiß, am Ende dieses Roadtrips finden sie sich ganz, ganz toll. Und sie lässt sich auf ihre Reise tätowieren. Ja. Sie reiten.
Sind alle Deutschen.
Nehmen Sie Drogen?
Die es gibt.
Nehmen Sie Drogen? Besuchen Sie eine Party und feiern ganz ausgelassen in Zeitlupe?
Das geht alles so in die Richtung, ja.
Ja, okay.
Genau. Und einige,
Hast du welche?
Und einige von diesen Etappen sind ganz nett. Also, Benno Fürmann spielt einen total wahnsinnig gewordenen Tankstellenbesitzer. Das ist ganz charmant. Also, einige Stationen sind dann mal ganz okay. Im Großen und Ganzen ist es aber alles echt überhaupt nichts Neues. Also man hat teilweise das Gefühl, der Regisseur weiß, was er da macht. Wenn er zum Beispiel sagt, okay, die beiden machen jetzt einen Schlenker übers Meer, weil er sagt, hey, ich dachte, krebskranke oder todkranke Leute wollen immer das Meer sehen, deshalb bin ich jetzt mit dir einfach ans Meer gefahren, dachte ich, Moment, das ist ja fast schon wieder charmant. Sozusagen sehen, okay, das ist super klischeehaft und wir machen es trotzdem. Und indem wir es kommentieren, ist es direkt nicht mehr so klischeehaft. Aber dann ist es doch wieder nur eine Szene, wo sie beide am Meer stehen und dann fährt so die Kamera aus zu total ikonischer Musik und das Leben ist das Beste und sowas. Also das ist leider alles von vorne bis hinten. Das ist nicht schlecht. Ja,
aber ist es nicht vielleicht so, dass die Leute genau das wollen?
Also, ja,
dass
das glaube ich halt eben
einfach
auch.
Genau diese erwartbare Scheiße, sage ich jetzt mal ganz respektierlich.
Das ist ja bei dem Film, der ist ja auch nicht schlecht.
Ja,
der
ist halt aber nur auch nicht gut.
Also der ist halt da, hat so das gewisse das nicht.
Muss es ihn dann geben.
Ja, eben, es gibt
damit
halt
teilt er das Schicksal von einer Million Popsongs, die wahrscheinlich nie von mehr als 20 Leuten gehört werden.
Aber ich sag dann, es gibt von dieser Art Film halt auch bessere. Es gibt ein Vincent Vermeer, es gibt ein
Hin und Weg war der mit dem Sterbe.
Genau, den ich immer noch einer der besten von diesen Kandidaten finde. Und oder wie wir auch schon gerade gesagt haben, das Leben ist nichts für Feiglinge. Und das ist auch noch von demselben Regisseur. Also es ist wirklich, das ist so Business as usual einfach. Aber, und das ist jetzt mal, das meine ich, das meine ich wirklich absolut ernsthaft und überhaupt nicht ironisch. Tatsächlich darf in dem Film Till Schweiger mal wieder Schauspielern. Und sowas finde ich immer ganz nett. Also der hat nicht viel zu tun. Er spielt den trauernden Vater weil seine Tochter halt stirbt. Und er hat 2, 3 Szenen. Macht er gut. Also
das würde ich gerne mal sehen. Ein Schauspieler mit Till Schweiger.
Nein, ich meine es jetzt ganz ehrlich. Ich freue mich halt immer, wenn man sieht, der kann das, wenn er will, doch. Und vielleicht braucht er jemanden anderen, der ihn anleitet, damit er zeigen kann, dass er das auch kann.
Das finde ich mega. Würde ich mir mal angucken.
Und was halt noch ein bisschen schade ist, Jürgen Vogel spielt mit in einer Nebenrolle. Er hat eigentlich die interessanteste Geschichte von allen, ist aber echt nur, ist fast ein etwas längerer Cameo einfach. Weil er spielt einen versoffenen, depressiven Zirkusbesitzer. Er ist der Vater von dem Typen, mit der sie auf diese Reise fährt.
Ach ja, stimmt, genau, das ist.
Und ich denke die ganze Zeit, ich will wissen, was mit dem Typen ist.
Ja.
Und er hat irgendwie 2 Szenen, wo er telefoniert und ich denke, hey, warum macht ihr nicht einen Film über den? Der ist viel spannender.
Der wird eines Tages zu dem Vater aus Es ist zu deinem Besten, den er jetzt gerade auch noch spielt. Der kommt ja jetzt demnächst. Wahrscheinlich hat er gerade parallel die beiden Filme gedreht, deswegen hat er
nicht. Das passt nicht. Ich habe beide gesehen, das passt einfach nicht.
Es klingt, als wäre der Film, könnte der richtig gut sein, wenn man an ein paar Stellen einfach eine andere Weiche gestellt hätte. Wenn man dem Zirkusbesitzer gefolgt wäre, was total so unerwartet wäre, plötzlich dreht sich so. Oder wenn man am Ende mit dem Meer, oder ist ja nicht am Ende, aber wenn man da irgendwas Ironisches noch am Ende reingebracht hätte oder er mehr einfach scheiße findet.
Und das ist der letzte.
Ich find's aber, es sieht einfach nicht, irgendwie finde ich scheiße. Irgendwie sowas oder ich hasse Sand oder.
Ist öde, komm, wir gehen bergsteigen.
Ja. Weil das sagt sie ja wirklich. Sie sagt ja wirklich, ich wollte doch gar nicht zum Meer. Aber dann am Ende machen sie halt doch.
Genau, machen
sie
doch was
raus. Aber was ich halt wirklich 0,0 verstehe, das basiert auf einem Buch und das Buch, das ist eine Tatsachengeschichte. Also die ganze Geschichte ist so wirklich passiert. Aber für den Film haben sie sich diesen Roadtrip dazu gedacht. Wo ich mir so denke, okay, ihr wolltet das Schicksal einer wahren Person erzählen, aber wolltet das wahrscheinlich irgendwie noch halbwegs massentauglich in eine Geschichte packen. Warum nehmt ihr denn dann eine, die es schon 1000-mal gab? Also wenn sie sich die Freiheit rausnehmen, dieses Schicksal zu variieren, um es massentauglich zu machen, dann hätten sie sich doch sonst eins ausdenken.
Aber wieso, Entschuldigung, aber worum geht es denn dann in dem Buch?
Einfach darum, die Geschichte, wie sie das, die Zeit zwischen, sie hat die Diagnose bekommen, hin zu ihrem Tod. Weil der Film behandelt wirklich nur 3 Tage. Also sie hat irgendwie 250 Tage nach der Diagnose noch überlebt. Und der Film umfasst wirklich nur 3 Tage nach der Diagnose. Deshalb spielt die ganze Krankheit auch gar keine Rolle. Also ja, kann man machen, aber kann man auch weglassen.
Ja. So viel dazu. Zu Gott, du kannst ein Arsch sein. Der nicht so mein heißt Tag heißt übrigens der Film mit Bleibtreu und Axel Stein.
Der ist ganz gut. Den habe ich alleine.
Stimmt, nicht mal, der ist gut.
Habe ich mal eine Privatvorstellung gehabt. Morgens um 11 im Cinemax. Weil wer guckt sich frühmorgens um 11 am Samstag diesen Film an? Wenn nicht ich.
Ach, das war eine reguläre Vorstellung.
Das war eine reguläre Vorstellung.
Ja. Nicht schlecht.
Das, das Kino hat.
Ja, die, nö, hätte ja sein können.
Ich hatte eine Zeit an dem Tag. Ja. Also.
Ey, ich wünschte, es gäbe mehrere Vorstellungen um 11 Uhr. Hm. Ich würde öfter hingehen.
So, ja, ich auch.
Wir gehen jetzt aber erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit noch weiteren Kinostarts, die dann auch Simon gesehen hat. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon, Antje und mir. Und wir sind noch mitten in den Kinostart. Was haben wir? Wir haben schon eine Menge abgearbeitet, fällt mir gerade ein.
Haben wir?
Ja, doch.
Also es waren eine Menge Filme,
ja,
aber.
Jetzt auch meine Frage, wir sind echt.
Ja, wir haben.
Wir wollen noch Trailer gucken. Wir müssen.
Wir wollen noch Trailer gucken. Okay, dann machen wir schnell weiter mit Jim Knopf und die Wilde 13. Das ist die Fortsetzung des, ja, wie hieß der vorher? Jim Knopf und Lukas. Ja, genau. Ein Familien-Animations-Abenteuer-Action-Film, der tatsächlich 2 Millionen Leute ins Kino gelockt hat. Mhm. Ne? Also Glückwunsch nochmal an Dennis Gansel an dieser Stelle. Den hatten wir ja auch zu Gast für Auf einen Drink. Und ja, jetzt wird hier quasi der nächste Teil der Geschichte von Jim Knopf erzählt, die wir schon als Augsburger Puppenkiste gesehen haben. Also hier wird einfach nochmal jetzt versucht zu zeigen und zu erleben, wie Jim Knopf seine Herkunft rausfindet und was das mit der Wilden 13 zu tun hat und so weiter und so fort und wie man am besten Lummerland noch helfen kann, einen Leuchtturm zu kriegen und so weiter. Also alles, was in der Augsburger Puppenkiste auch schon verhandelt worden ist, wird hier von Dennis Gansel noch mal neu erzählt. Und tatsächlich hat mir das ein bisschen besser gefallen als der erste Film, denn wo der erste Film noch mal hier und da doch schon einigen Leerlauf hatte, so wo eigentlich viel passiert ist oder irgendwie ein bisschen rumgedruckst wurde, da geht dieser Film, der zweite Teil, zack, 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 von einem Ort zum nächsten in lässt sich Zeit, aber auch nie zu lang.
Ah, es sieht sehr
von und hakt die Stationen ab und so. Und ich bleib dem Ganzen echt treu, also bleib dem Stil, den er im ersten Teil aufgezogen hat, echt treu. Schafft es ein paar Sachen irgendwie noch ein bisschen feiner auszuarbeiten und ist vollkommen familientauglich. Ist lustig. Also ich kann nichts wirklich Schlechtes an dem Film sagen, außer dass er halt.
Ist doch schön, dass du das nicht kannst.
Außer dass er halt irgendwie nicht so mein Ding ist. Ja, also ich guck mir den an und ich finde das alles nur okay, in Ordnung so. Das sieht auch wirklich teilweise gut getrickst aus, auch wenn dieser Drache hier schon hier und da bei uns im Forum heftig in die Kritik geraten ist.
Ja, Drache denn?
Na, Frau Malzahn.
Ja, aber Drachen haben es immer schwer.
Also ja, aber am Anfang siehst du halt einen Drachen, der sieht geil aus. Oder beziehungsweise der sieht halt aus wie so ein Game of Thrones Drache. Und dann hast du Frau Malzahn, die ist halt schon kindgerechter, ja. Die hat halt nicht so ein ganz unheimlicheres Antlitz. Und
aber ja, mit Absicht.
Ja, genau, mit Absicht, ja. Und wenn ich am zweiten Film eine Schwachstelle ausmachen kann, dann muss ich leider sagen, ist es tatsächlich der Hauptdarsteller. Ich habe seinen Namen leider nicht parat.
Solomon Gordon.
Solomon Gordon. Ich finde, der sticht halt schon raus. Also,
was ja aber auch normal ist, weil er halt auf Englisch spielt, während alle um ihn herum Deutsch spielen und er im Nachhinein synchronisiert wird. Mhm. Was sie gemacht haben,
ist das so?
Hat Dennis Gansel meinte, sie haben das gemacht, weil er halt einfach sehr überzeugend war und ihn deshalb halt nehmen wollten. So als
ja, aber
was ja auch so sein mag, aber es wirkt trotzdem wie ein Fremdkörper.
Er wirkt, muss man sagen, weil es wirkt, das haben wir beide festgestellt nach dem Film, es wirkt halt so, als hätten sie alles gedreht und seine Szenen dann halt einfach einzeln so. Also er hatte nicht mehr, dass er fast, ja, es wirkt manchmal so, als hätte er nicht mal einen Anspielpartner gehabt.
Aber warum, was glaubt ihr, warum hat man sich dafür entschieden?
Kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe, wir kriegen Dennis noch mal.
Kein deutsches Äquivalent, einen deutschen Schauspieler, also in dem Alter, oder?
Sie waren einfach sehr überzeugt von
ihm. Genau, das war deren Wahl.
Ja, ich will aber nichts sagen. Ich wundere mich nur,
weil. Er ist auch ein perfekter Jim Knopf, das muss man.
Also, ja, aber ich muss auch sagen, er ist ein Tick größer geworden, ne?
Das ist jetzt nicht so verwunderlich, da lagen 2 Jahre zwischen.
Ja, ja, aber, das geht schnell dann in dem Alter, ja.
Aber man merkt es schon. Also, er wirkt halt ein bisschen zu groß für eben.
Aber ich finde es total unfair, dem Kind gegenüber ihm so eine Herausforderung zu stellen. So Deutsch, Englisch und das ist ja voll unfair. Der kann ja gar nicht. Und dann noch so jung, wie soll der denn da glänzen? Das finde ich irgendwie, ich finde das eine ganz weirde Entscheidung. Ich habe noch nie von sowas gehört.
Naja, also.
War das beim ersten Teil auch schon so? Ja, wahrscheinlich auch schon so. Mhm. Habe ich da gar nicht gehört dazu damals. Ich habe ihn aber auch nicht gesehen.
Ey, ich bezweifle auch. Also, wenn mein Sohn sich diesen Film anguckt, dann ist das Letzte, was der sagen wird, ist, oh, der fühlt sich aber wie ein Fremdkörper an.
Also, ne, wenn es dein Sohn ist, also Vater, folgendes. Oder der macht direkt sein Review gleich online.
Ja, aber einfach mal ein Review. Also, in 6-Jährigen, in 10-Jährigen und vielleicht sogar in 12-Jährigen, den interessiert sowas noch nicht.
Ja, okay.
Ja, mir ist das halt nur aufgefallen. Antje ist es auch aufgefallen. Ja, okay. und ja, aber das ist, macht den Film jetzt nicht schlecht. Ich sag nur
wie
gesagt, einfach,
ich wundere mich nur über diese Produktionsbedingungen. Ich finde das einfach so komisch.
Ich glaube, das ist halt auch dann, um dem Schauspieler irgendwie ein gewisses Gefühl der Sicherheit zu geben. Wenn der sich halt nur mal besser ausdrücken kann auf Englisch, dann kann ich das schon nachvollziehen.
Nein, ist ja klar, dass er jetzt auch nicht Deutsch lernen kann oder so Lautsprache Deutsch. Das ist ja auch alles Quatsch. Insofern nur, was willst du da machen? Sind halt zwei Sprachen an einem Set. Das ist ja kein Tarantino-Film oder irgendwie. Das irgendwie. Aber dann, warum hat man ihn nicht auf Englisch gelassen und einfach Deutsch untertitelt? Wäre das nicht irgendwie cool? Nee, für die Kinder nicht. Scheiße, okay. Aber sollten Kinder nicht auch Englisch lernen?
Mein Sohn lernt jetzt in der ersten Klasse teilweise schon Englisch.
Ja, ist ja auch gut so, ey. Also, würde ich sagen. Ja, das ist eine blöde Idee, Entschuldigung. Ich will ja auch nicht drauf rumreiten. Ich finde das ja alles voll cool.
Keine Ahnung.
War nur überrascht.
Hast du noch was zu sagen?
Ich fand den ganz, ganz toll.
Gut.
Und was ich an dieser ganzen, es sind zwei Filme, ich nenne sie einfach mal Reihe, was ich daran so wahnsinnig faszinierend finde, ist, das basiert ja eigentlich, also es basiert ja auf Michael Ende, auf dem Roman, aber wir kennen es ja fast alle aus der Augsburger Puppenkiste. Also es hat die ganze Zeit irgendwie sowas, also ich verbinde damit was Theaterhaftes, so gesehen, in diesem Fall Marionettentheater einfach. Und ich finde.
Ja, die Bewegung, genau.
Und ich finde, dass der Realfilm dieses Theaterhafte, das hat der Erste auch schon gemacht, dass der das super gut auf das Filmset überträgt. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, im positiven Sinne, dass man sieht, dass die durch künstliche Settings laufen, also dieses Lummerland, da sieht man von Weitem, dass es ein Filmset ist, so. Aber das verhilft dem zu dem Charme. Also es gibt auch Filme, da ist es, funktioniert das dann nicht. Weil man sagt, ey, man sieht doch, dass sie nicht am echten Ort
sind. Ja, also eine gewisse Künstlichkeit kann der schon gut gebrauchen und ausstellen.
Eben, und das hat man einmal bei den Settings und bei den Kostümen und das sieht alles so wunderschön aus. Und aber auch bei dem Schauspiel. Ich finde, dass auch hier ein Punkt, den man vielen deutschen Filmen vorwirft in den Dialogen, dass man sich ausreden lässt, dass sie nicht abkürzen, dass sie keine Silben verschlucken, dass sie auch wieder so theaterhaft spielen. Das passt hier auch, zu 100%. Es ist eigentlich fast, es hat so ein, wie habe ich es in meiner Kritik genannt, es hat so ein Weihnachtsmärchen-Charme, ohne dass jetzt gerade Weihnachten draußen ist. Und ich finde den super, ich finde den ganz, ganz toll. Ich weiß auch schon, der wird Ende des Jahres in meinen Jahrestops drin kommen. Ja. Ich finde den toll, ja.
Ja, ist auch cool.
Ein Bekannter von mir hat da an den Klamotten und so gearbeitet. Besonders an dem Pulli irgendwie. Dieser rote Pulli, es gab wohl irgendwie 7 Pullis davon und ganz großes Thema, dieser Pulli. Ich werde das weitergeben.
Ja, sehr schön.
Das Lob
schön.
An die Requise und so.
Und auch bis in die allerletzte Mini-Nebenrolle perfekt besetzt. Also 12-mal Rick Cavanian dabei.
Moment, also wirklich 12-mal dabei, oder?
Ja, der ist, 12 Rollen? Er spielt 12 Rollen.
Oh, geil.
Er spielt halt die wilde 13.
Dann Michael Bulli habe ich als
Nepomuk,
dann so kleine, so Judy Winter beispielsweise, die fast nie irgendwie Erwähnung findet, spricht Frau Malzahn, eine ganz, ganz großartige Hörspiel- und Schauspielerin. Also wirklich bis in die winzigsten Nebenrolle optimal besetzt.
Und man muss es halt echt sagen, ich finde, das kann schon mit internationalen Produktionen, so von den Schauwerten und den Effekten, kann das echt schon mithalten. Natürlich wird das alles immer, das behält sich halt, was Antje gesagt hat, diese Künstlichkeit, diese etwas. Ja, sagen wir es mal, die Knuddeligkeit behält sich so ein bisschen bei, weil es ist natürlich auch ein Familien- und Kinderfilm. Das will nicht zu düster sein und nicht zu
Ja, aber ich finde, ich gucke den Trailer und eigentlich will ich es schon gucken. Also es ist
total liebevoll. Eine der teuersten deutschen Produktionen aller Zeiten.
Ja. Eine Sache, die ich mich halt frage, die hat eine Kritikerin nach dem Film aufgebracht und da würde mich dann auch mal interessieren, wenn ich den Film mit meinen Kindern gucke, wie sie darauf reagieren. Der hat natürlich schon, der ballert schon viel Musik raus. Also fast keine Szene kommt ohne Musik aus. Und das ist mir gar nicht beim Schauen so aufgefallen, aber als die Dame das angesprochen hat, ist es mir dann wieder in Sinn gekommen, weil es halt wirklich Musik, 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 Musik. Jede Szene wird irgendwie nochmal akustisch emotionalisiert oder untermalt, so. Und da wird mich auch mal, oder da interessiert mich dann auch, wie meine Kinder darauf reagieren werden, ob sie darauf reagieren werden, weil ich weiß, mein Sohn, hier und da hat er schon immer mal, also da weiß ich, da reagiert er einfach intensiver, wenn die Musik also Spannung suggeriert und ansteigt und dann halt eben noch das Entsprechende auf der Leinwand oder auf dem Fernseher passiert, also wenn halt irgendwie eine Verfolgungsjagd stattfindet und so, und da ist mein Sohn aber hier und feiert so, ja. Und da bin ich mal gespannt, ob das sich, ob das Auswirkungen hat, wie die Musik hier eingesetzt wird.
Erzähl da mal in Zukunft.
Ja. Ja, Jim Knopf, Wilde 13, ey, wirklich lupenreines Familienabenteuer. Kann man wundervoll mit der Familie am Sonntag komplett genießen und ich glaube, keiner wird da irgendwie großartig genervt rausgehen. Ja, also und es sieht noch gut aus.
Aufgrund der Bully-Parade-Cast werde ich mir das angucken, weil ich finde die immer besser vor der Kamera als unbedingt dahinter so.
Ja gut, von Michael Bully Herbig siehst du da nicht wirklich.
Er ist ein Halbdrach.
Ja, aber er spricht ihn, oder?
Ja, er spricht ihn, ja.
Das kann er ja auch.
Und da spricht er halt für kleine Kinder, ne?
Ja.
Also jetzt mach's mir doch nicht madig.
ich versuch's jetzt nur richtig einzuerden.
Ich erwarte jetzt auch keine Kastagnetten-Gags oder so. Ja. Ich habe letztens den Bully-Parade-Film gesehen und war eigentlich positiv überrascht, dass ich doch häufiger lachen musste, als ich gedacht habe.
Dann mochtest du wahrscheinlich auch die Bully-Parade-Show.
Ja, klar.
Ja, eben, der Film ist eins zu eins für die Leute, die und ich.
Aber ich dachte, 10 Jahre später, Sachen haben sich weiterentwickelt, Humor entwickelt sich weiter, man selbst entwickelt sich weiter. Ich habe nicht erwartet, dass der mich noch so abholt, aber es war doch auch da wieder guter nostalgischer Rückblick. Ja. So fühle ich mich wahrgenommen als Fan.
Das finde ich schön.
Ja.
Und da hatte ich auch Angst. Lange habe ich den nicht geguckt, weil ich dachte, nee, das machst du dir nicht kaputt.
Allein da jede zweite Szene ein neuer Cameo irgendwie. Also ist da, das ist fast der beste Gag. Das weiß ich, wie viel? 30 Cameos in dem Film?
Ja, fantastisch. Man merkt auch, finde ich, dass die eigentlich auch gut schauspielern können. Also wenn man irgendwie die Freiräume lässt, gerade Rick Vanian ist wirklich verdammt gut. Und Christian Tramitz ist auch richtig gute Schauspieler einfach. Muss man echt sagen.
Hast du eigentlich gesehen bisher?
Bisher noch nicht, nee. Okay. Aber ist der auf Amazon oder Netflix?
Der war von Anfang an bei Amazon auch schon.
Ja, ich habe ihn auch da, habe ich ihn auch gesehen.
Ja,
die haben irgendwie mitproduziert.
Zieh ich mal mit rein. Also lass mal irgendwann laufen. Ich hab Urlaub.
Kannst du unbedingt.
Ich hab Urlaub. Genau. Ich hab Urlaub. Dann bleibt die Zeit für sowas. So. Machen wir erstmal was Ernstes, ja? Also ein bisschen was Anspruchsvolles. Ja? Wollen wir machen?
Ja.
Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich hoffe es. Heute startet ein Film, den sollte man sich anschauen, auch wenn das Thema alles andere als gute Laune ist. Er heißt Niemals, Selten, Manchmal, Immer. Und ich mach's kurz, es geht um eine junge Dame namens Autumn heißt sie, ne? Mhm. Die erfahren muss, dass sie schwanger ist. Und sie entschließt sich dazu, das Kind abtreiben zu lassen. Allerdings ist sie unter 18 und das darf sie dann halt in ihrem Bundesstaat nicht ohne Erlaubnis ihrer Eltern machen. Also beschließt sie zusammen mit ihrer besten Freundin und Cousine Skylar nach New York zu reisen und dort die Abtreibung vornehmen zu lassen. Und der Film schildert halt eben genau diese Reise der beiden Mädchen. Und ja, ey, hat mich beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Fand ich unaufgeregt, subtil, an vielen Stellen, wo er deutlich dicker auftragen könnte. Mhm. Hat eine Szene, die hat mir die Schuhe ausgezogen, vertraut hier und da ein bisschen zu sehr auf Bilder, die man schon sehr oft gesehen hat. Hätte vielleicht den einen oder anderen Perversen sich auch klemmen können. Man hätte das Schicksal auch dieser jungen Frau auch so akzeptiert, beziehungsweise wäre einem auch so ans Herz gegangen. Und ist ein wichtiger Film. Zeigt, wie schwierig es ist für diese Mädchen irgendwie, sich in diesem Thema dann zurechtzufinden, wenn sie mit der Situation konfrontiert werden. Und wie viel Steine ihnen in den Weg gelegt werden. Und wie perfide das ganze System drumherum ist. So. Also, fand ich beeindruckend.
Aber es zeigt, finde ich, dass auch dass trotz all diesen Hürden ihr geholfen werden will. Und es ist schwer, aber es gibt, fand ich sehr schön, dass es eine Menge Leute gibt, die ihr da versuchen durchzuhelfen auch.
Ja, aber also auch das erschreckend.
Es wird einem eine Hürde gemacht, aber es wird auch geholfen, darüber zu kommen irgendwie. Ich hatte so ambivalente Gefühle dazu, weil man sollte es ja auch ein bisschen, es sollte nicht so einfach sein, finde ich. Eine Abtreibung, denke ich mir irgendwie. Oder man sollte sich dem Kind schon, dem Jugendlichen zumindest die Möglichkeit geben, darüber ernsthaft nachzudenken.
Ja, aber man sollte ihn nicht belügen.
Naja, klar. Da sind wir ja bei den verschiedenen Ärzten, die da aufgesucht werden. Der eine macht es so, der andere so.
Und dieses Suggestivspiel, was sie da mit diesem Video betreibt und so, das muss auch nicht sein.
Da sind wir ja bei der ersten, Provinzärztin, sage ich mal, die religiös geprägt ist, weiß ich nicht, aber ein Familienmensch ist und ihre Meinung natürlich dann versucht aufzudrängen. Das liest man ja bei dem Thema auch häufig.
Aber dann halt auch, ne, dieses Mädchen, es wird ja auch so gezeigt, die hat ja kaum Chancen. Also was hat die denn? Die hat ja kein männliches, keine männliche Bezugsperson oder keine männliche Vorbildfigur, so, nicht eine einzige und kann sich wohl auch nicht der Mutter anvertrauen, so, also die hat ja ansonsten einfach niemanden bei diesem Thema und das fand ich halt, zeigt dieser Film echt sehr gut und das auch, und das hat mir halt echt gefallen.
Freundin natürlich.
Ja, außer ihrer
Freundin. Das finde ich echt schön dargestellt, diese Freundschaft, diese einfach relativ konfliktfreie Freundschaft, die wirklich für mich, ich habe mir die sehr schön angeguckt, sehr gerne angeguckt. Die hat mir ein warmes Herz gemacht.
Ja.
Weil irgendwie genau so jemanden wünscht man sich in einer Situation wie dieser. Und als Kerl kann ich das natürlich auch so gar nicht nachvollziehen, aber ich glaube, das ist gerade als Frau, auch wenn man dann alleine in New York oder so ist, unvorstellbar. Ich habe die ganze Zeit nur so, der Film hat auch eine Stimmung, wo man durchaus interpretieren könnte, gleich passiert irgendwas Unangenehmes.
Ich saß die ganze Zeit da,
und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, zwei Frauen, jetzt sind die schon wieder die ganze Nacht in New York oder was und quasi ihr versucht da jetzt irgendwie zu pennen in der S-Bahn oder U-Bahn, die Orte, die letzten Orte, wo man dran denkt, aber was wollen die in dem Moment machen? Unangenehm, aber da finde ich sehr schön, dass dann diese Momente auch so wieder so ein Ausatmen haben. Ja. Sonst wäre es zu anspannend.
Was hast du dem hinzuzufügen?
Ich finde ihn auch gut, weil er ist sehr dokumentarisch. Also er stilisiert ja fast überhaupt nicht über. Es ist ja einfach nur, er begleitet die beiden Mädels bei dem, was passiert, was du gerade meintest, dass sie, es gibt ja so zwei, drei Szenen, wo sie auf, ja, perverse Leute irgendwie treffen, wo ich auch so denke, eigentlich ist der Film an sich doch schon eine Anklage. Warum müsst ihr da jetzt noch mal, das passt überhaupt gar nicht zum Rest, finde ich.
Das passt wahrscheinlich zu New York.
Also, zu New York wahrscheinlich, ja.
Ich denke fast, das passiert wahrscheinlich ab einer gewissen Uhrzeit.
Kann ich mir auch vorstellen.
Aber so es wäre so. Wär nicht nötig gewesen.
Nee, überhaupt eben. Nicht. Aber überhaupt nicht.
Aber ansonsten, was mir halt sehr gefällt, ist, dass er, und das ist ja was wir normalerweise eher kritisieren, dass er viel gar nicht erklärt, weil er nicht erklären muss. Also zum Beispiel, warum sie das Kind nicht behalten will. Da dachte ich erst, erzähl mir doch ein bisschen mehr über sie. Wo ich aber dann im Nachhinein denke, nein, das ist doch ihre Sache. Es ist ihre Entscheidung, warum sie das nicht will. Ich muss die Hintergründe gar nicht wissen. Ich muss für diesen Film wissen, für ihr Schicksal. Sie will das nicht. Fertig. Der Konflikt ist, sie kann es nicht machen, da wo sie wohnt. Sie muss woanders hingehen. Und das fand ich tatsächlich damit zu spielen, was muss ich an Informationen rausgeben, was kann ich für mich behalten, um das möglichst glaubhaft zu machen. Das finde ich, hat die Regisseurin sehr, sehr gut gemacht. Das Einzige, und das ist so ein bisschen der sehr authentischen Figurenzeichnung der Protagonistin geschuldet, ich bin an die nicht so richtig rangekommen. Was aber der Grund ist, oder der Grund dafür ist, dass sie durch dieses ganze Schicksal, durch all das, was gerade passiert, super verschlossen ist. Die ist ja vorher schon eine eher in sich gekehrte Figur. Ja. Und dann verschließt sie sich ja noch mehr. Und da ist es dann schwierig, an sie ranzukommen. Das soll es auch sein, weil sie will ja das alles für sich haben. Sie will sich ja nur ihrer Freundin anvertrauen und so. Aber für mich persönlich war es dann doch schwer zu sagen, okay, ich gehe jetzt bis in die letzte, ins Letzte mit.
So. Weißt du, was mich da halt, wo ich den emotionalen Zugang gekriegt habe? Das war dieses, ey, was muss ich für ein schlechter Vater sein, wenn meine Tochter sowas alleine auf sich nimmt. Ja, dieses Ding, dass sie wirklich niemanden hat. Und da, ich kann nur für mich in dem Moment als Vater sprechen, so. Da geht's nicht darum, dass die Mutter ja auch da ist und die Mutter ja etwas sagen können, ist mir scheißegal, ja. Ich bin halt in dem Moment, in dem Mindset, dass ich halt sage, ey, ich hab's mir halt einfach im Kopf durchgespielt. Meine Tochter rennt irgendwann los, alle auf eigene Faust, um eine Abtreibung vorzunehmen. Wer weiß, bei was für einem Arzt so.
Naja, was.
Und unter welchen Umständen. Und ein Umfeld zu haben, das dir nicht die Stabilität gibt, mit diesem Thema zu deinen Eltern zu gehen und zu sagen, ey, pass auf, mir ist das passiert und es ist aus dem und dem Grund passiert oder es ist so und so passiert und deswegen, ich möchte das Kind nicht behalten. Das waren für mich so, waren so diese Zugangspunkte, die ich hatte, ja. Und da fand ich das auch cool, weil auch der Stiefvater, ey, was das für unbequeme Szenen waren. Ja, wenn der mal gezeigt wird, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist das jetzt? Warum ist das so schräg? So.
Ja, also ich habe das so als Suggestivszenen verstanden,
die
mir sagen sollen, dass höchstwahrscheinlich er vielleicht der Vater ist, weil, also, so habe ich das für sie verstanden.
Okay, das so weit würde ich gar nicht gehen.
Naja, weil ich habe das jetzt nur in Verbindung, ich habe das am Anfang gedacht, weil, wie gesagt, sie sitzt da mit der Familie rum und irgendwie schaut sie den Vater und man sieht dann irgendwie den Vater, wie er mit dem Hund spielt. Irgendwie eine komische, hab nicht ganz gerafft, warum das jetzt so lange auf dem Vater steht. Nach dieser ganzen, okay, sie ist wohl schwanger und so. Und dann wurde direkt die Kamera irgendwie auf den Vater gelenkt. Das fand ich irgendwie suggestiv. Und später hast du ja diese Befragung, die ja auch sehr unangenehm ist, wo diese ganz vielen sehr intimen Fragen gestellt werden, wo ich dann auch das Gefühl hatte, ja, das soll mir das irgendwie bestätigen jetzt. Also okay, vielleicht, aber das kann auch alles ganz anderes sein. Das ist so die Blickweise. Vielleicht, man erwartet sowas, weil es ein Drama ist in irgendeiner Form. Erwarte ich das.
Vielleicht ist das tatsächlich auch so der Trugschluss, dass wir sowas uns rausziehen sollen, weil wir glauben, dass so eine Entscheidung immer so einen Grund haben muss. Letzten Endes braucht eine Frau, aber überhaupt gar noch nicht
mal, braucht
so einen Grund nicht.
Nein.
Und vielleicht ist das auch fast so ein bisschen. Das ist fast so ein bisschen gewollt, dass man sich so zwanghaft irgendeinen Grund sucht, weil man ja denkt, so eine Entscheidung muss einen Grund haben, aber letzten Endes. Aber was ich zum Schluss noch sagen möchte, wo ich ja erst so 2-3 Tage drüber nachgedacht habe, war, wie stark ich das Ende finde. Denn eigentlich ist das Ende total unspektakulär.
Ja, klar.
So. Aber darin ist es eigentlich, das ist eigentlich so ein perfektes Understatement. Weil ich mir so denke, es läuft alles auf diese Abtreibung hin. Und jeder andere Film hätte das so inszeniert, diese Abtreibung, jetzt ist das Happy End. Aber das ist nicht so. Es ist einfach diese Sache, die legal sein sollte, die entstigmatisiert werden sollte, aber die man nicht haben muss, wo man froh ist, wenn man niemals in diese Situation kommen muss.
Man möchte auch schnell vergessen wahrscheinlich. Und
eben, einfach, und ich finde, das ist so, das schafft die Regisseurin ganz perfekt, dass sie diesen Stellenwert Abtreibung im Leben dieses Mädchens, wie sie den hier eben zu Ende bringen. Ja, und das muss ich echt sagen, der hat mich so in Details sehr, sehr stark überzeugt. Im Großen und Ganzen bin ich nicht ganz reingekommen, sage ich tatsächlich. Ich bin auch froh, ehrlich gesagt, dass ich da sagen konnte, gut, dass ich damit bislang nicht irgendwie in Berührung kam. Aber an sich, so von den Formalien und auch generell, ich glaube, für viele, viele Frauen, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Film.
Der Verleih gibt jetzt auch mittlerweile diverse Stellen an, bei denen man sich melden kann, als eben junge Frau, die davon betroffen ist, Seelsorgen und Hilfen und Informationsportale und was weiß ich. Also meiner Ansicht nach ein wichtiger Film, auch ein Film, der mich dazu gebracht hat, zu sagen, ich setze mich lieber rechtzeitig hin und gehe das Thema mit meinen Kindern einfach mal durch, so, und egal, ob die mich jetzt auslachen oder nicht, aber lieber besser als das, früher drauf vorbereitet und erklärt und auf jeden Fall auch die Angst und irgendwie die Sorge genommen, falls irgendwas da passieren könnte, als zu spät.
Ja, ich finde aber auch, dass der Film auch, also viele Figuren sagen ja auch hier, da gibt's die und die Stiftung, die und die Förderung, du musst da und dahin, da wird das dann, also es wird viel auch aufgeklärt, dass das eben nicht so eine dramatische Situation sein muss, dass man nicht dem Arzt, dem Dorfarzt ausgeliefert ist, dass man vielleicht besser in die Stadt geht, dass man sein Schicksal in dem Fall selbst in die Hand nehmen sollte. Und das sind, finde ich, wichtige Aussagen, starke Aussagen. Und gerade, dass die Darstellerin, die Hauptdarstellerin das so.
Ja, die war auch gut.
So mit so einer Distanz einfach.
Erste Rolle, ja.
Ich finde beide gut. Ich finde die Co-Partnerin, die Nebenrolle fast eigentlich noch irgendwie interessanter, aber weil
die hat aber auch die dankbare Rolle, ne?
Das meine ich. Es liegt wirklich an der dankbaren Rolle. Bei der Hauptdarstellerin hatte ich immer das Gefühl, die ist zu 70% rast in ihrem Kopf, rasen diese ständigen Fragen rum. Die ist gar nicht richtig anwesend, so ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Und das war aber genau das Richtige in dem Fall. Also, und man hat richtig gemerkt, wie die Präsenz einer Freundin ihr dann wirklich viel gibt. Also, ich fand das schön zu sehen. Bin ja als Kerl dann eben nicht, kann ich das so gar nicht nachvollziehen, was das mit einem macht, alles, ne? Und das fand ich schön zu sehen. Sydney, aber er ist wirklich sehr unaufgeregt.
Sydney Flanagan und Talia Ryder heißen die beiden. Also, Sydney Flanagan ist Autumn, die Schwangere.
Es wäre jetzt auch kein Film gewesen, also für euch ist es anders, aber es wäre kein Film gewesen, den ich mir angeguckt hätte, wenn mir jemand einfach eine Beschreibung gesagt hätte, das und das passiert da, hätte ich den wahrscheinlich nicht gesehen. Insofern bin ich dankbar wieder mal für KinoPlus.
Ich bin auch nur drauf gekommen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass der so richtig von den Kritikern gut gelobt worden ist, auf Festivals gut ankam, und habe ich mir gedacht, okay, gucke ich mir an. So, also ich war interessiert. Ist auch das Regiedebüt von der Frau, ne? Eliza Hittman?
Nee, die hat Beach Rats
vorher. Ach, Beach Rats hat sie vorher gemacht, stimmt. Und das war auch ein Film, den ich schon sehen wollte und bisher noch nicht geschafft habe.
Das ist jetzt ihr dritter Film auf jeden Fall.
Ist das ihr dritter? Aber Beach Rats wollte ich, auf den bin ich schon damals, als er im Kino hier zu Lande lief, bin ich schon auf den aufmerksam geworden, hab's aber nie geschafft, den zu gucken. Aber das werde ich nachholen. So, wir machen kurz Werbung und dann haben wir noch einen Film, auch mit einem großen Thema. Und dann, okay, das können wir hoffentlich schneller abarbeiten. Und melden wir uns gleich zurück. Bis gleich. Immer diese langsamen Aufblenden, ne? Furchtbar. Und damit herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Simon und mir.
Furchtbar!
Wir sind noch in den Kinostarts. Wir haben noch einen Film offen. Und das ist tatsächlich, ja, endlich, sagt er. Es ist tatsächlich ein schwerer Brocken, den wir hier zu präsentieren haben. Er heißt Enfant Terrible und, wie soll man sagen, befasst sich mit der Filmkarriere des Herrn Fassbinder.
Ja? Da sehen wir hier, Lombok, ne?
Rainer Werner, nicht Michael.
Eine der
Figuren. Rainer Werner, genau. Ja, es geht eigentlich tatsächlich mit der Übernahme des Antitheaters los. Und schildert dann seinen Werdegang über 13 Jahre bis zu seinem Tod und fasst in Etappen auf, was Rainer Werner Fassbinder für ein, ja, Arschloch, Genie, Manipulateur,
Junkie,
Menschenfresser, Junkie,
Philosoph,
Liebhaber,
ja, alles.
Und
er sagt er nicht auch, ich bin alles? So, irgendwie, ich.
Ich hab hier zwei so Sachen. Ich provoziere ganz gern, sonst rührt sich nämlich nichts.
Super Satz.
Finde ich ein super Satz.
Super. Das sind nur gute Sätze, teilweise Dialoge, ja, die so geschliffen wirken. So geile One-Liner, die du einfach. Hat er die alle so gesagt? Hat der so gesprochen?
Ich bin
wahnsinnig
so gesprochen.
Fasziniert von dieser Figur.
Er hat so gesprochen. Hier war noch auch noch ein Satz. Ihr habt alle Angst, euch dreckig zu machen, aber einer muss hier das Arschloch sein. Ja, das sagt er auch. Und eine der besten Szenen ist, wenn er hier in. Wo ist das? Da sind sie. Im Ausland, sind sie in Italien,
ja,
wo er nach Italien gelockt wird mit der Aussicht, hier Günther Kaufmann vögeln zu können. Und Günther Kaufmann.
Vielleicht schon was eine Prämisse, um den, ja, zu machen.
Und Günther Kaufmann, ja, und liegt dann so im Bett und er sagt noch so zu ihm, ah, wie du hier da liegst, wie so ein Brett. So, ja, ja, und du wartest gar nicht auf mich.
Das wurde ihm ganz anders versprochen.
Ja, das wurde mir ganz anders versprochen. Und wenn er dann halt irgendwie noch kurz mit redet und dann dreht er sich so weg und sagt, so, und jetzt gehe ich und fick den Lommel. Ich muss so lachen. Ey. Ich konnte nicht mehr, weil zur Erklärung, Uli Lommel, ja, ist ein Weggefährte von Rainer Fassbinder und das ist der Daniel der Zauberer gedreht hat. Ja, also der hat den Daniel Kühlberg Film gedreht und dieser Spruch ist so, er kommt so lässig und so geil.
Ja, generell, da wird viel gefickt und sehr lässig auch einfach viel Rudelbums.
Ja, der Film stammt von Oskar Röhler, Oliver Masucci spielt Werner Fassbinder, was ich nicht irgendwie am Anfang für möglich halten wollte, weil ich gedacht habe so, der passt doch gar nicht, der ist doch viel zu groß.
Vor allen Dingen viel zu alt. Der Film beginnt da ist Werner Fassbinder im Film 22. Oliver Masucci ist über, ja, okay, 50.
Okay, also, das ist echt krass.
Wenn aber man gleichzeitig, nachdenkt, wenn man sich mal die Bilder anguckt von Rainer Werner, ja, Fassbinder, der ja nur 36 geworden ist, das passt trotzdem. Ey,
aber der war
von der
schon
Physiognomie
sehr verlebt. Der, ja, wirkt schon sehr alt irgendwie und sehr aufgedunsen, mhm, am Ende seines Lebens. Und ich finde auch wahnsinnig gut gespielt. Der ist so versunken hinter diesem ausgefisselten Bart, mhm, und den verschmierten Haaren und dem Schweiß und der Lederjacke. Mein Gott, du riechst diesen Typen sogar. Also, die Kippe immer so ganz, ne, unfassbar gut gespielt. Ich war so beeindruckt und frag mich echt die ganze Zeit, ich muss mir unbedingt so Dokumaterial mal angucken über Fassbinder, wie der so privat, wie der so drauf war. Weil ich mir, es wirkt so, als würde es 1:1 so sein, aber es kann eigentlich nicht so sein.
Ja, aber dieses.
Ja, oder? Wie der raucht.
Wir machen hier Filme, ne?
Und um die Leute rum, wie er so um die Leute rumtigert, ja, ja, dieses Einschüchtern durch Anrauchen. Ja. Das ist so unfassbar geil irgendwie. Mich hat der Film so weggeblieben. Wir waren ja vorhin bei Kulissen, die wie Theater aussehen, mhm, bei Jim Knopf. Exakt, das ist ja da auch der Fall. Mhm. Es sind Kulissen, Theaterkulissen, aber es passt dadurch so viel besser.
Das spielt wohl ein auf Fassbinders letzten Film, Querelle. Der war halt ähnlich von dem Setaufbau und von den Farben her. Und das versucht Oskar Röhler wohl hier so ein bisschen mit einfließen zu lassen.
Ich dachte, es wäre, weil Fassbinder so über Theater kam,
ja,
und auch gesagt hat, wir machen Film, Film ist nicht Theater. Und manche Sachen kannst du nur im Film erzählen. Und irgendwie zeigt der Film, der wie ein Theater auch, dass man beides kann. Also er fasst dieses ambivalente Leben, finde ich, perfekt zusammen.
Ja, noch mehr. Er zeigt ja, dass Film, Theater, Leben fast eins
ist. Genau, das, ja, stimmt. Das ist.
Und das macht der Film halt durch seine eben minimalistische Art und Weise eigentlich wunderbar greifbar. Und tatsächlich hat das irgendwann überhaupt nicht mehr gestört. Also
überhaupt nicht.
Es war fast besser. Ich fand's eigentlich besser.
Ja, weil dadurch kommt man sich fast immer auf die Figuren konzentrieren.
Ja, gerade. Ja,
weil es so intim ist dadurch.
Ja.
Also selbst, es sollen ja verschiedene Setpieces sein. Also mal ist es ja nach dieser Preisverleihung, wo sie dann irgendwie im Restaurant sitzen. Also mal soll diese Kulisse ein Restaurant sein, mal ein Filmset, mal eine Wohnung. Dadurch, dass aber alles quasi auf einer Bühne gefühlt ist, ist man trotzdem die ganze Zeit immer da und es bleibt auch immer, ja, da. Und das, finde ich, trägt dazu bei, dass man sehr nah an die Figuren rankommt. Also da muss die Kamera auch gar nicht künstlich nah rangehen, sondern es reicht, dass man die ganze Zeit da ist.
Ich habe es regelmäßig vergessen, dass es ja alles Theaterkulissen, mhm, mehr oder weniger sind. Und dann gibt's ja auch diese eine Metageschichte, wo sie auch, also wo jemand sagt, die Tür ist nur aufgemalt, aber es ist natürlich eigentlich der Dreh von etwas. Aber es ist so, ja, sie ist aber auch gleichzeitig, es ist irgendwie so wahnsinnig, es ist so Kunst, es ist wirklich, als würde er mir die ganze Zeit im Nacken sitzen und mir so, also, ja, über die Schulter, wenn ich das gucke, und mich so anrauchen. So habe ich mich die ganze Zeit gefühlt.
Das findest du jetzt gut, ne?
Ja, ist aber scheiße, habe ich nur reingemacht und dich, also, du weißt nie, was soll ich fühlen? Ey, aber Wahnsinn, also ich hätte diesen Typen so gerne kennengelernt. Also, und
ja,
ich
weiß,
er ist ein mega Arschloch, in fast jeder Szene, aber auch mega faszinierend.
Ja, weil ich finde, und das ist halt wirklich ein Kunststück, der Film hätte ganz leicht wie eine Abrechnung wirken können und wirklich wie ein Vorführen und sagen können, guckt euch an, was das für ein Vollidiot war.
Toxische Maskulinität
was ja auch
in Reinform.
Darin vorkommt. Es kommt alles darin vor, aber es ist die ganze Zeit klar, nur durch die, das relativiert er nicht, aber er sagt auch, wäre
er nicht so gewesen,
er nicht, hätte er diese und diese und diese Filme nicht geschaffen. Und ich finde, dass diese Betrachtung völlig in Ordnung ist, sogar die aufrichtigste, weil bei den meisten Biopics ist es immer, da macht man eine Figur immer noch heldenhafter, als sie eigentlich war, die hatte keine Fehler und alles, was vielleicht ein bisschen Ecken und Kante war, versucht man so abzuschmirgeln irgendwie. Und hier haben sie einfach alles stehen lassen und haben sie auch gedacht, ey, das ist wahrscheinlich genau der Film, den er hätte haben wollen, ja, den er selber gedreht hätte. So.
Das muss ich sagen, es ist wirklich eine Verneigung vor allem, was er repräsentiert. Und er hätte den wahrscheinlich wirklich gut gefunden. Als einen der wenigen Sachen hätte er das wahrscheinlich gut gefunden.
Ja, weiß man nicht. Vielleicht wäre es ihm schon wieder zu kommerziell. Oder
ja, man weiß es am Ende nicht.
Und ich erinnere mich daran, das war nach irgendeinem Auf einen Drink. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wir haben ja in den letzten Wochen so einige aufgenommen. Aber irgendjemand meinte zu uns, dass Oliver Masucci wohl der Hauptfavorit in Cannes gewesen wäre. Mit dem Film. Er wäre mit Enfant Terrible, wären sie in Cannes gewesen, dass er der Hauptfavorit war auf die Goldene Palme bis der Hauptdarsteller. Ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt eine Vermutung war, aber so wie ich das aufgenommen habe, derjenige, der es mir gesagt hat oder der es uns gesagt hat, hat das schon mit sehr großer Überzeugung. Also wäre das schon so, als wäre, hätte er um diese Favoritenrolle gewusst. Und ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist so eine typische Cannes-Gewinnerrolle.
Ja, vor allem, weil der Film ja auch zeigt, wie Fassbinder ersten Cannes irgendwie ausgebuht und dann gefeiert wurde. Ja. Und das wäre natürlich dann nochmal eine schöne nachträgliche Ehrung gewesen.
Ach, diese geile Frage, so sie wurden ausgebuht und wie ist das so? Ja, ich wusste das damals schon, oder ich weiß den Satz nicht mehr. So, die Frage ist halt auch so, er antwortet so geil auf diese Frage, ne, dass er halt schon damals wusste, dass er geil ist. So
und ungefähr. Das finde ich auch.
Ihr wusstet das nicht so.
Das kommt halt auch richtig gut rüber im Zusammenspiel, wo du gesagt hast, er zeigt halt einfach, wie es da war. Er zeigt leider ja nicht alles, denn das muss man hinzufügen. Es gibt schon seit Jahren schon Streitereien über Fassbinders Clan oder beziehungsweise mit Fassbinders Clan und der Fassbinder Foundation. Denn die letzte Ehefrau Fassbinders oder die sich selbst als Ehefrau bezeichnet, ich kenne den genauen Stand da jetzt nicht so, die hat halt die Hoheitsrechte über alles. So. Und die taucht im Film aber auch nicht auf.
Ja, die haben ja auch, glaube ich, die Erlaubnis gegeben, oder? Weil die haben ja am Ende alles auf. Ich habe
nee,
da auch nur eingelesen.
Nicht, nee,
die
nee.
Haben sie die Rechte noch nachgekauft und besitzen halt quasi.
Der erste Film, den er zum Beispiel dreht, hier in Enfant Terrible, in dem Oscar-Röhler-Film, der heißt Kälter als der Tod. Aber der Originaltitel ist Liebe ist kälter als der Tod. Und aus Whitey haben sie Blackie gemacht oder aus Blackie haben sie Whitey gemacht. Also das sind schon so ein paar Sachen, die sie
die Namen dann nicht verwenden.
Durften sie wahrscheinlich nicht verwenden oder da gibt's halt irgendwie Stress. Es ist auch das Ding, Katja Riemann. Katja Riemann spielt ja Hanna Schigula. Nee, nicht Hanna Schigula, sondern ich glaube Barbara Sukowa. Und wird aber nie im Film Barbara Sukowa genannt oder Barbara oder sonst irgendwas.
Aber heißt da wird ja keiner genannt, wie er heißt. Das ist ja
doch, der Lommel wird so genannt, wie er. Und,
und
der Günther wird auch genannt, wie er ist.
Echt?
Ja.
Der Günther heißt Günther.
Günther ist Günther.
Aber ich hatte schon den Eindruck, dass da viele Leute auch bei sind, Oskar Röhler genau weiß, wer mit Rainer Werner Fassbinders schaffen zu tun. Der weiß ganz genau, der weiß mehr, also als Leute, die damit gar nicht vertraut sind. Der weiß, wer gewisse Figuren in diesem ganzen Kosmos einfach
sind. Das weiß er. Er nennt sie nur nicht so. Also wie gesagt,
genau, das meine ich ja.
Hanna Schigula wird, glaube ich, nicht einmal so genannt. Und Barbara Sukowa gar nicht erst. Die, also wenn du auch guckst, in der Rollenbeschreibung steht bei Katja Riemann, steht Gudrun.
Mhm.
Aber das ist die.
Genau, er gibt dir irgendwann auch einfach allen Frauennamen und so.
Ja, so den was. Männern.
Ja, klar. Also es wird eh verbrannt.
Es wird eh genau. Aber
okay.
Diese Dame, wie heißt sie, Juliane Schröder oder sowas, die wird gar nicht genannt. Und das ist die Dame, die halt so komplett die Rechte für alle
mögliche hält. Aber was man, finde ich, sehr gut sieht, ist, wie seine Persönlichkeit auch diesen Kult um ihn rum sozusagen aufbaut, dass wirklich Menschen ihn einfach aufgrund vielleicht seiner Craziness oder seiner Kreativität auch verehren, obwohl er so ein Arsch ist. Und diese, ja, das ist ja eine toxische Beziehung einfach, die er führt zu seinem Clan. Und man fragt sich immer, muss das sein? Die finden dich doch klasse, ne? Aber irgendwie ist es halt, glaube ich, Teil. Du kriegst das eine nicht ohne das andere bei ihm.
Er muss sie quälen und er braucht sie gleichzeitig.
Genau,
also er braucht ihre Bestätigung und er braucht ihre Qual. So. Und das ist halt schon echt krass. Juliane Lorenz heißt sie, die Dame, die mit Fassbinder zuletzt zusammen war oder zusammengelebt hat. Und die beiden Tode in seinem Leben, also dieser Barbesitzer und der Türke, glaube ich, ist er Türke?
Er ist ja nicht verschwunden und dann wird gesagt, er hat sich wohl umgebracht.
Ja, aber der hat sich halt umgebracht.
Okay, ja, weil also, das wird ja suggeriert, dass man es nicht genau weiß, weil das ja nur so Hörensagen ist, aber der hat sich
wirklich. Aber er hat sich umgebracht. Und das ist halt so etwas, was der
Film auch
so
ein bisschen. Zwei Selbstmorde von Freunden ist natürlich von Liebenden, von ne, das ist schon hart. Ja. Aber der war auch vorher schon.
El Hadi Ben Salem, das ist der, der bei Angst, Essen, Seele auf den Gastarbeiter und den diese Liebesbeziehung zu Brigitte Mira gespielt hat.
Also was ein Typ, ey.
Und was lustig ist, die Dame, die hier in dem Film, also die hier in Oskar Röders Film Brigitte Mira spielt, die hat noch mit Fassbinder zusammen gedreht. Hm. Eine ihrer ersten Filme oder ersten Filmerfahrungen. Also das sind schon ein paar coole Querverweise und Connections
drin. Ich muss mal sagen, ihr seid ja natürlich, ihr seid Filmkritiker, ihr seid Kuratoren, ihr kennt diese ganzen Sachen, ihr kennt
Fassbinder, nehme
ich an, gar besser nicht als ich. Weil ich dachte mir so, okay, ich weiß, ich kenne diese Filme, die erwähnt werden, aber ich habe die selbst nie gesehen. Und ich kenne Fassbinder natürlich als diesen crazy Regisseur, der irgendwie das frühe Kino geprägt hat in Deutschland. So. Aber ich habe ihn natürlich nie wirklich wahrgenommen oder die Filme gesehen. Und mir hat das Bock gemacht auf die Filme, auch wenn sie noch so trashig teilweise sein. Ich möchte trotzdem mal wissen, wie haben sie zum Beispiel die Szene, die sie da drehen, worauf beziehen sie sich da oder so? Und ich würde gerne mehr über diese Figur erfahren. Also bei mir hat es in alle Hinsicht funktioniert, mir dieses Werk und den Macher näher zu bringen. Und total interessant auch, was für eine unglaublich liberale, aber auch halt in alle Richtungen offene Person das war. Und ich nehme an, dass er viel davon auch in den Filmen transportiert hat. Wie gesagt, die ich dann zum Teil halt nur aus Erzählungen kenne. Also, weil ich damit meine, auch Mainstream-Leuten wie mir macht das Bock auf diese Kunst, die er da hinterlassen
hat. Das muss ich auch sagen. Also der Film Enfant Terrible hat mir tatsächlich auch echt wieder Bock gemacht. Aber ich kenne selbst auch nicht so viele Fassbinder-Filme. Ich habe Angst, Essen, Seele auf und vielleicht noch ein, zwei weitere gesehen. Und auch die nicht so wirklich präsent im Kopf abgespeichert. So, jetzt Angst, Essen, Seele auf hatten wir aufgrund des Arthouse-Specials. Ja, genau. Das hatte Wolfgang mitgebracht. Wolfgang hat ja gar keinen Bock auf den Film. Er sagt, er betreibt keine Grabschändung. So. Also der will sich Enfant Terrible, glaube ich, nicht angucken.
Aber warum? Oh. Okay.
Ja, ich frage mich, ob er das.
Begründung er den nicht gucken will.
Ich glaube, er sagt sich, ich kenne die Filme von Fassbinder und ich gucke mir die Filme von Fassbinder an, da brauche ich keinen Film über Fassbinder.
Ja, okay, aber ich glaube nämlich, dass die Macher des Films und so ihm auch
aber sagen würde,
dass er. Also
ich habe nur den Tweet von Wolfgang gelesen. Ich kann nicht für ihn sprechen, ich weiß nicht, was seine Beweggründe sind, aber
ich schreibe ihm mal eine WhatsApp-Nachricht.
Genau. Aber, ey, Digga. Über kurz oder lang werden wir noch mal versuchen, Wolfgang da irgendwie.
Ich würde gerne seine Meinung hören.
Genau, dazu zu bewegen, den Film sich
anzuschauen. Er sicher auch er hat den Background. Also jemand, der auch das in den Kontext setzen kann, wäre total spannend.
Eben. Aber gut, warten wir ab. Aber uns dreien hat er gefallen. Mhm. Eben. Und wir können ihn empfehlen.
Ja.
Ich würde ihn
empfehlen. Mehr als empfehlen. Ich finde ihn richtig gut.
Ja.
Aber die Kombi, Masucci und Röhler, ich glaube, die ist schon, da haben sich echt
zwei gefunden. Herrliche Zeiten war schon spaßig. Also, falls du den nicht gesehen hast, das ist der Vorgängerfilm von
Herrliche Zeiten ist im Grunde der deutsche Parasite, meiner Ansicht nach. Ich finde, die sind sich extrem ähnlich in ihrer Aussage, in ihrem Setting und auch in der.
Allerdings gibt es keinen schwerreichen arabischen Nachbarn.
Bei Parasite, ich wollte schon sagen. Das stimmt. Aber du weißt schon, wie ich darauf komme, auf den
Film. Ja. Herrliche Zeiten, auch von Oskar Röhler mit Oliver Masucci, die sich einen Sklaven nach Hause holen.
Und Katja Riemann
auch.
Und wer ist noch?
Ey, und da hat Masucci. Der hat eine Szene, der spielt einen Schönheitschirurgen, der halt Leuten Fett absaugt. Und der hat eine Szene in dem Film. Ich habe geschrien vor Lachen, weil er will wirklich so einem Mädel, so einem jungen Mädel auf, also koste es, was es wolle, Fett absaugen.
Okay, und das ist und so
die hat wahrscheinlich böse. Nichts.
Und sie will gar nicht. Sie hat sich irgendwie anders überlegt. Und er tickt voll aus. Es ist super. Musst du dir angucken.
Okay.
Also allein für diese Szene. Okay. Allein für diese Szene, weil Masucci mit seinem Kölsch-Dialekt ist so herrlich in dem Moment.
Ja, so. Machen wir ein paar News noch zum guter Letzt. Ja, dann gibt's jetzt hier schnell noch ein paar News. Was?
Du wolltest noch ein paar Filme empfehlen.
Was wollte ich empfehlen?
Ein paar Filme. Guck mal in deine Notizen.
Ach, scheiße. Scheiße.
Da sieht man, wer das echte Brain ist.
Jetzt habe ich natürlich was vergessen. Oh, boah. Liebe Leute, es wird ein bisschen komplizierter jetzt. Aber ihr habt die Möglichkeit jetzt für mehrere oder für längere Zeit kurz und schmerzlos den ersten Film von Fatih Akin auf der Leinwand zu sehen. Der lief jetzt einmal beim Hamburger Filmfest. Aber am 4.10. läuft er in Hamburg im Rahmen von Eine Stadt sieht einen Film in 16 Kinos. Und Fatih Akin kommt mit diversen Leuten, die beim Film beteiligt waren, in diese Kinos. Also unter anderem im Savoy, habe ich mitbekommen, ist hier Costa kommt, Fadig kommt. Also der Darsteller, der Costa gespielt hat hier in Kurz und Schmerzlos. Fadig ist dabei, Kameramann ist, glaube ich, dabei und noch so zwei, drei andere. Und die ziehen dann, wie gesagt, durch ganz Hamburg und ja, gucken mit euch Kurz und Schmerzlos. Vielleicht 5 oder 6 Mal am Tag. Und jetzt denkt ihr euch, ja, was erzählt ihr jetzt wieder nur was von Hamburg? Nein, bundesweit startet dieser Film am 8.10. nochmal, als zum Jubiläum, glaube ich, zur Wiederaufführung. Und die haben den neu abgetastet, startet der nochmal in den deutschen Kinos. Hm. Also, ich bin nicht da, aber Antje wird vielleicht nächste Woche nochmal darauf hinweisen. Bundesweit startet er am 18.10. Und jetzt nochmal, liebe Hamburger, für uns ist der reguläre Kinostart dann noch eine Woche später. Also, sie wollten halt nicht, dass der reguläre Kinostart am 8.10. ins Gehege kommt mit eine Stadt sieht einen Film am 4.10. Ja? Und deswegen haben sie hier in Hamburg gesagt, okay, am 4.10. ist der Film einmal in 16 Kinos und dann startet er regulär am 16.10. in Hamburg, während er am 8.10. in ganz Deutschland startet. Und wer Kurz und Schmerzlos noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch unbedingt an. Es ist Hamburgs Hexenkessel. Oder beziehungsweise Fatih Akins Hexenkessel.
Das muss es echt, ich hab noch
nicht gesehen. Was ich halt überlegt habe, weil das es jetzt kann es halt sein, dass ich völlig falsch liege damit. Es ist doch vor kurzem, ich weiß leider nicht, wie er heißt, ein Darsteller, der unter anderem auch in Soul Kitchen mitgespielt, da den Koch gespielt hat.
Berol Ünel.
Der ist ja vor kurzem
gestorben.
Und kurz darauf wurde jetzt die Wiederaufführung angekündigt. Spielt er in Kurz und Schmerzlos auch mit?
Wüsste ich es nicht. Der war in Gegen die Wand auf jeden Fall mit dabei.
Weil das wäre, das hatte ich nämlich irgendwie in Verbindung
aber gebracht. Aber ich bin mir auch nicht 100%. Ich habe Kurz und Schmerzlos schon lange nicht mehr gesehen. Ich mag den sonst auch.
Guck doch mal nach, ob der da auch bei ist. Weil wie gesagt, ich hatte das miteinander in Verbindung gebracht,
okay,
dass sie vielleicht ihm, aber es kann auch sein, dass sich das einfach zeitlich überschnitten hat. Deshalb wollte ich, wenn er da nicht mitgespielt hat, hat es wahrscheinlich nichts damit zu tun. Aber
es könnte sein, dass er dann doch noch mal in einer Nebenrolle vielleicht auftaucht schon. Also das kann
weil das ist ja jemand aus dem Fatih-Akin-Kreis.
Genau. So. Ja, so viel dazu. Ach, scheiße.
Komm, ist ja auch nicht so wichtig.
Ist, ja. Schaffen wir das noch bis zum Ende? News? Wollen wir ein paar Trailer gucken und dabei über ein paar News reden?
Ja jetzt will ich immer komm. Trailer.
Hey, Borat 2, oder nee, pass auf, feuer die News ab.
Wir gucken und danach reden wir nicht drüber.
Heimlich produziert, bald zum Stream. Borat 2 ist fertig. Geläutert, Flucht von Absalom und Crank 2 vom Index, I Spit on Your Grave entschlagnahmt. Circle of Life. Barry Jenkins soll König der Löwen 2 drehen. Spielt mit dem Feuerkind. Zac Efron übernimmt Hauptrolle in Firestarter.
Ja, wo wir beim Thema Fatih Akin wären. Fatih Akin sollte mal bis vor kurzem die Regie von Firestarter, den Remake, übernehmen.
Aha, ja. Das hätte ich aber gut gefunden.
Aber Anfang des Jahres wurde bekannt gegeben, dass das jetzt der Regisseur von dem Film Vigil die Totenwache macht. Den hatten wir vor kurzer Zeit auch schon mal hier besprochen. Ist ein solider Jumpscare-Horror-Film, so über eine jüdische Totenwache, die halt schrecklicher oder unheimlicher wird als gedacht. Und der übernimmt jetzt halt Firestarter, die Regie. Fatih Akin ist raus und jetzt hat sich Zac Efron dazu bereit erklärt, die Hauptrolle zu spielen. Er spielt nämlich den Vater.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist doch eigentlich
das Mädchen. Die
Hauptrolle ist doch eigentlich das Mädchen.
Ja, ja, aber er spielt, wer das Mädchen ist, weiß ich noch nicht, aber er spielt den Vater des Mädchens, die halt pyrokinetische Fähigkeiten.
Ja, genau, sie wird, also da gibt's auch, ist im Grunde heutzutage überhaupt nichts Besonderes mehr, weil das zu Tode geritten wurde, das Thema, aber es geht um Versuche, weiß ich nicht, ob es genetische Versuche sind oder in welcher Form sie die manipulieren, ob es irgendeine Chemie ist, die sie da reinpumpen. Auf jeden Fall entwickelt das Kind diese pyrotechnischen Fähigkeiten oder sie haben die Fähigkeiten schon von Anfang an und die werden da erforscht. Jedenfalls werden die da gegen ihren Willen festgehalten und dann brechen die aus und bei der Gelegenheit brechen sie auch so ziemlich alles andere noch, was ihnen in den Weg kommt. Ich habe den aber vor Ewigkeiten, habe ich den Film noch, den es dazu gibt, gesehen.
Mit Drew Barrymore. Und George
ist es, ja, Mann. Und dann wollte ich gerade sagen, und dann, genau, und dann war das Drew Barrymore, jemand, den man auch ja wirklich kennt. Und das habe ich damals gar nicht wahrgenommen, aber ich weiß, dass das echt gut gespielt war schon damals. Und stimmt, ja. Das
du, ich finde, Firestarter ist auch noch eine halbwegs vernünftige.
Kann man ja heute noch gucken?
Ja, also, wird schwierig. Wird schwierig.
Denke ich
aber
auch.
Ich sehe sowas ja mehr als Produkt seiner Zeit so und deswegen.
Aber es ist eine schöne Geschichte über einen Vater, der sein Kind, was gejagt wird und halt über krasse Fähigkeiten verfügt, quasi auf die Welt vorbereitet. Ich find's toll. Also,
haben
ich
wir seitdem aber 15.000 Mal schon.
Das ist so ein bisschen der Punkt. Ich frage mich, warum denn jetzt? Also wahrscheinlich nur, weil es gerade eben irgendwie jeder.
King zieht gerade noch genug.
Ja, okay, aber der hat wirklich so viel anderen Stoff noch. Ja, aber ich habe nichts dagegen. Ich werd mich nicht.
Aber nach S, nach Friedhof der Kuscheltiere.
Der dunkle Turm.
Ja, das, ja, okay, aber die ganzen Serien, Outsiders.
Naja, aber es kommt S viel, war ja, schon mal da, überhaupt. Wurde neu aufgelegt, Riesenhit, erfolgreichster Horrorfilm aller Zeiten.
Ja, wenn es funktioniert.
Ja, gut.
Eine Sache, sehen. Die ich mir jetzt stelle, eine wichtige Frage. Gibt es einen wichtigen Grund, der dafür spricht, dass sich die Vaterfigur in dem Film auszieht?
Naja, die reisen in Hotels und so, der wird sich sicher mal oben ohne machen.
Also er wird bestimmt mal duschen und so.
Ja, okay. Das halt, Duschszenen sind safe.
Und ist da nicht, also da ist da noch was an dem See, vielleicht muss er noch mal in den See springen.
Okay. Da ist sowas, ja. Ich weiß ja auch nicht mehr genau, es ist schon so lange her.
Ach. Ja, also es könnte gut möglich sein. Aber wusstest du, dass Zac Efron gleichzeitig an einem Remake von Drei Männer und ein Baby?
Ja, habe ich auch gehört.
Wirklich?
Ja, und da habe ich irgendwas zu gelesen, was ich sehr unterhaltsam fand. Muss
doch nicht alles remaken.
Aber ja. Und da muss ich sagen, da habe ich sehr, sehr große Lust drauf, weil Zac Efron in Komödien.
Ja, aber Drei Männer und ein Baby.
Aber nur wenn es ein computeranimiertes Baby ist.
Wie oft denn noch? Wir hatten es aus Frankreich, wir hatten es aus Amerika zweimal, wir hatten es aus Deutschland schon.
Drei Türken und ein Baby.
Das
war gar nicht gut.
Nein. Ja, dafür gibt's Borat 2. Ist jetzt bekannt geworden. Sacha Baron Cohen hat mit minimalstem Team, hat direkt nach Auflockerung der Corona-Regeln hat er einen zweiten Teil gemacht, der jetzt noch vor den US-Wahlen rauskommen soll. Und es gibt einen ersten Trailer, über den können wir bestimmt drüber reden.
Der kommt
reden.
Am Abend, glaube ich, der Vorwahl. Also einen Tag vorher kommt der, glaube ich, raus.
Oder? In Amerika?
Vor der Wahl.
Na, da schon noch im 23. Oktober, oder?
Nee, aber ich hab mir jetzt nicht drauf geachtet.
Ja. Der Originaltitel ist mal wieder geil. Er heißt übersetzt, ein pornografischer Affe als Geschenk an Vizepräsident Michael Pence, damit die kürzlich geschwächte Nation Kasachstan profitiert.
Was ich mich halt echt frage.
Gibt es noch Leute, die auf den reinfallen?
Ja, weil ich habe jetzt kürzlich, was ich halt empfehlen kann, gibt es, glaube ich, immer noch bei Sky. Talk about. Nee, wie heißt er nochmal? Who's America? Seine Serie da, die 6 oder 8 Teile irgendwie hatte. Und da macht er im Grunde auch das, aber nicht als Borat.
Ja.
Und da führt er die US-Amerikaner halt extrem vor. Und halt eben nicht in einer Figur, die man schon kennt, wo ich denke, das macht viel mehr Sinn eigentlich.
Er ist aber auch die populärste.
Ja.
Also ich kann verstehen, dass er da nochmal einen Teil macht, aber ich frage mich auch wirklich, wie irgendeiner diese Figur nicht kennen kann heutzutage noch. Das ist echt schwer. Aber andererseits, man sollte auch nie unterschätzen, wie viele Leute es gibt, die halt mit Popkultur so gar nichts zu tun haben.
Insbesondere in Kasachstan.
Aber ich bin mir auch nicht sicher, wie viel der immer echt ist und wie viel gefaked. Das ist ja immer, ich find's aber okay, solange am Ende was bei rumkommt, wo ich unterhalten werde. Aber man sollte es vielleicht auch nicht immer alles zu 100% ernst nehmen. Also. Can you take it out? No, we cannot.
That's not what we do here. I feel bad because I was the one who put the baby in her. Da hätten wir's wieder. You ever put one in your daughter?
No, I did not. Was meinst du?
Thema Abtreibung.
Ach so, ja. Ja gut, es geht ja um all die Themen, denke ich mir, die die Wahl auch wieder bestimmen werden.
Ja, eben war er ja nicht Borat, da war ja irgendjemand anders.
Ja. Aber jetzt mal ehrlich, woher sollen die Jungs Borat kennen?
Ich weiß nicht, ich denke mir halt, auch so jemand sieht es doch mal, weil es auf irgendeiner Zeitung ist oder weil du einen Werbespot siehst.
Aber es ist halt auch mittlerweile schon lange her eigentlich.
Ja, es ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich frage mich echt, ob das noch mal lustig werden kann oder ob es eher traurig wird. Ob es einfach einen noch weiter runterzieht, weil man noch mehr merkt, wie verkommen und verfahren alles ist. Das kam sicher nicht gut an. Das kam sicher nicht gut an.
Okay. Na ja, gut.
Das soll ja angeblich, die haben doch angekündigt, dass mindestens eine politische Karriere beendet sein wird nach dem
Film. Nach dem Film?
Ja.
Oh.
Ja, ja gut, ich denke mal, sie zielen jetzt nicht ganz nach oben, aber sie werden sicher wieder auch irgendeinen Idioten-Governor. Aber
vielleicht ist das auch eine Werbekampagne, ne? Muss man halt auch sagen.
Für, also wie Werbekampagne?
Für den Film. Also dann überhaupt, also um den Film
anzutreiben. Ja, mit Sicherheit, klar. Das kann man natürlich immer behaupten. So. Aber es würde mich jetzt auch nicht so sehr wundern, um ehrlich zu sein. Also da passiert so häufig, dass einer Quatsch erzählt.
Alvin hat gesagt, er hat so viele Trailer. Ich würde sagen, wir feuern einfach Bauen Trailer ab. Und ich rede da noch ein bisschen was nebenbei zu den Themen, die wir eben noch angesprochen haben. Was gibst du uns, Alvin? Oh, oh. Ah, warte mal, davon habe ich gelesen.
Die Musik irgendwie.
Das geht, glaube ich, ja, um diese asiatische Familie, genau, mit Steven, ja, mit Steven Yuen aus Walking Dead. What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're here. How's your daddy like that new farm? He growing things good, doing things right? Yes. 미국 애들은 할머니랑 같이 방 쓰는 거 싫어한다던데. But I don't like grandma. 걔는 안 그래요. 한국애니까. Grandma smells like Korea. Yeah. 뭐라고? 그랜마 스멜? 우리 여기 있다가 망할 거야. 애들을 위해서라도 한 번 더 생각해 볼 수 있잖아. 애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될 거 아니야.
애는 mich so ein bisschen, hast du diesen Schloss aus Glas gesehen?
Ja. Nee, gesehen habe ich nicht, aber ich kenne ihn. Das ist der, wo der Vater die ganze Zeit mit der Familie umherzieht.
Genau,
und alles
mit Naomi Watts.
Ja.
Also so vom Feeling her. We need to find water somewhere. If
that soil ain't wet, we're gonna lose the crop. Die Musik ist natürlich schon touching.
Ja, ich dachte am Anfang, ich kenne die, aber nee, die ist aber nur sehr gut.
Das wird wahrscheinlich wieder so ein richtiger Slowburner sein. Aber am Ende brennt's.
Ich hoffe, dass das mal was Optimistisches ist. Ich brauche mal ein bisschen Inari. Optimismus. Ich will mal nicht immer nur Rassisten-Amis und irgendwelche.
Aber es sieht nicht danach aus.
Ich meine ja, ich hoffe, dass es nicht damit endet, dass irgendwelche Rassisten ihn über die Felder jagen oder so. Ich hoffe einfach mal, dass es mal was Positives, Optimistisches gibt, wo man ein gutes Gefühl hat.
Positiv ist doch gut. Guter Cliffhanger, hätte ich was gesagt. Eine gute Überleitung zum Trailer zu Croods 2.
Okay, Croods 2. Hau raus.
Will ich nämlich jetzt endlich mal sehen.
So, apropos Animationsfilm.
Und wir sind die erste Familie der Welt.
Barry Jenkins.
Macht König der Löwen 2.
Macht König der Löwen 2.
Das war vorhersehbar. Also nicht, dass es Barry Jenkins ist, aber dass es König der Löwen 2 gibt.
Aber worauf beziehen die sich? Das ist nicht eine bekannte Geschichte, ne?
Nee, es ist ein Prequel.
Ach, echt?
Hm? Spielt okay. Vor dem letzten Cruise.
Ey, das sieht hier mit dem True Motion, sieht es schon ziemlich geil aus, muss ich mal sagen, ne?
Ich mochte den ersten Cruise auch wirklich sehr gern, deshalb freue ich mich auf den jetzt. Ich bin froh, dass du es bist, Chunky. Weil ich mich gerade frage, wie das ein Prequel sein kann, wenn der Tiger.
Das ist doch kein Prequel.
Ich habe auch gelesen, dass es ein Prequel ist, aber ich nehme es in dieser Sekunde zurück, weil es kann kein Prequel
sein. Aber König der Löwen soll teilweise Prequel sein.
Okay. Ich dachte, Höhlenmenschen
wären schon vor Jahren. Ja, aber der ist doch noch gar nicht geboren. Und freuen, treffen
euch. Danke.
Oh. Wir sind die Bessermanns.
Besser?
Betonung auf besser.
Soll das Paradies sein?
Ja, Adam und Eva, ja. Die Zivilisierten.
Aber die heißen Bessermanns. Wie ist denn da wohl die Übersetzung in
Bettermans?
Bettermans.
Bettermakes?
Vielleicht, ja.
Bettermake?
Bessermachens?
Ja.
Ich gucke nach.
Ich würde die so nennen, wenn ich
bin. Bettermakens.
Die Better Makes. Keine Ahnung, was weiß ich denn? Kein Problem, mein Großer. Dieser Ort verändert uns alle. Geil! Ich hab da
Lust. Es ist also ein Abgesang gegen den Kapitalismus und die Fancy-Schmenzi-Kultur. Wir haben keine Vögel angeglotzt, sondern gegen sie gekämpft. Lass mich mein Leben leben! Ah, ich mag's. Und das ist der zweite, oder was? Ich kenne nicht mal den ersten.
Der ist wirklich charmant.
Der ist echt charmant. Und auch recht so farbenfroh und fantasievoll, was
das ist, wenn man keine Kinder hat.
Ne, den habe ich auch vor den. Jawohl, dann habe ich ihn gesehen. 2013, da hatte ich noch keine Kinder.
Ach du, der ist schon 2013,
der Nein, der erste, ja.
Ja, das war ganz schön lange.
Der erste war meine Gelegenheit, mit Nicolas Cage ein Interview zu führen. Nicolas Cage spricht nämlich den Familienvater von Cruz. Und das Interview werde ich nie vergessen. Das war super. So ein sanfter Mensch.
Huh. Ja, der tobt sich woanders aus.
Ja, in seinen Filmen. Wir können nur überleben, wenn es simpel zusammenbleibt. Die Welt ist so gefährlich. So, The Croods, A New Age.
Aber apropos Nicolas Cage.
Die heißen tatsächlich die Bettermans.
Okay, alles klar. Was ja im Englischen dann passt, Man, und das ist ja auch Mensch teilweise, die Übersetzung Man und Mensch.
Aber haben Sie nicht gesagt, wir sind die Bessermanns?
Ja, weil man es im Deutschen ja schlecht übersetzen kann, die Bessermensch. Aber im Englischen heißt Man ja teilweise auch Mensch.
Also aber sie werden tatsächlich mit A geschrieben, ne?
Naja, jetzt, wir müssen ja jetzt keine Semantik-Diskussion. Aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, darum geht's. Weil das ist ja die nächste Evolutionsstufe gewesen in dem Fall jetzt.
Ja.
Was ich auf jeden Fall sagen wollte, apropos Nicolas Cage, damit wir die letzte News auch noch vom Tisch haben. Nicolas Cage würde hervorragend in Crank 3 passen, der nicht kommen wird, aber Crank 2 ist jetzt vom Index runter.
Crank 2 ist vom Index runter. Ungeschnitten jetzt erhältlich, also kann man jetzt kaufen, ganz normal. Genauso wie Flucht aus Absalon. Der ist nach 25 Jahren jetzt vom Index runter. Liebe Leute, ey, der Film, der macht überhaupt nichts. Der ist total harmlos. Okay, er ist nicht ganz harmlos, aber er ist also auch nicht so ein Schlachtfest wie, ja, keine Ahnung, Crank 2. Oder er ist auch bei weitem nicht so hart wie I Spit on Your Grave, den sie jetzt tatsächlich auch entschlagnahmt haben. Also sie haben die Beschlagnahme von I Spit on Your Grave, von dem Original wie auch dem Remake, aufgehoben. Aber was jetzt aber nicht bedeutet, dass der Film automatisch jetzt wieder frei verfügbar ist.
Genau. Oder ich kann sagen, wenn die Polizei meinen Film beschlagnahmt, kriege ich den dann wieder? Schicken die den mir dann wieder? Oder muss ich mir den abholen? Oder darf ich den haben? Können die euch einfach behalten?
Du hättest den erst gar nicht haben dürfen.
Ja, gut.
So,
das wäre aber echt witzig, wenn jetzt überall auf ganz viel Polizei machen, dass die Leute ihre Filme abholen.
Ja, oder plötzlich stehen halt vor Tausenden von Türen in Deutschland steht die Polizei und sagt,
ja genau. Ihr Horror, ihr Metzelfilm.
Hier ist Kannibalenhügel der blutigen Augen. Nehmen Sie.
Eine gute Wahl.
Wir haben uns getäuscht. Ist doch nicht so schlimm.
Ja, also I Spit on Your Grave, da ist die Sachlage ein bisschen anders. Der Film ist immer noch strafrechtlich bedenklich. Der könnte immer noch jederzeit wieder irgendwie gekascht werden, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass er immer noch gegen Paragraph 131 verstößt. Und das ist der Paragraph, der genauso Sachen regelt, dass man Zugang zu eben Schriften, Bildern, Videos oder sonst irgendwas ermöglicht, die halt Gewalt verherrlichen und zur Verrohung aufrufen und so weiter und so fort. Ich kann den genauen Paragraphen nicht auswendig, es tut mir leid, dafür müsst ihr Rechtsanwälte befragen, aber guckt euch gerne Paragraph 131 an, da steht alles und I Spit on Your Grave könnte immer noch Gefahr laufen, gegen Paragraph 131 zu verstoßen. Auch wenn die Beschlagnahmung jetzt erstmal aufgehoben ist. Wahrscheinlich wird jetzt nochmal geprüft.
Ein guter Werbeaufkleber, auch mit der Länge, die du gerade drauf. Kaufe ich mir.
So, haben wir noch irgendwas? Ach ja, Barry Jenkins.
Ja.
König der Löwen 2. Also Realfilm.
Ich lache, weil von Alvin schon längst hier so Nein steht. Wir haben nichts mehr, glaube ich.
Wir haben nichts mehr. Nicht nochmal ein Trailer. Du hast gesagt, du hast so viele Trailer.
Das hat mir auch noch so viel
Zeit. Ich sag jetzt nichts mehr, bevor du nicht mehr antwortest.
Komm, hau doch noch einen Trailer raus und dann ist doch gut.
Genau, hau noch einen Trailer raus, dann ist gut. Dann kann ich in den wohlverdienten Urlaub gehen.
An Apple
Orange. Ist das der Bill Murray? Oh. Auf den habe ich auch Bock.
Sieht aber schön aus.
Ich glaube, das ist von diesem Cartoon Saloon. Ja, Cartoon Saloon. Das sind die Jungs, die
Song of the Sea,
genau. Und Brad, wenn er mal nicht. You're a wolfwalker. Das ist wie Mononoke in knuddelig, ja? Mononoke trifft Merida. Ach, so ein Wark, hä? Something's happened to me. Be a wolf. Nehmen wir mit. Ich muss direkt Apple anrufen heute. So. Heute willst du nicht sehen? Ist doch schön.
Ja, doch. Ja, aber es war jetzt nicht mein Grafikstil. Also mein Designstil, so irgendwie der Zeichenstil oder wie man es nennt. Tut mir leid, ich habe mir schon gedacht, oh Gott, hoffentlich fragt
mich keiner. Aber sieh mal nach Enfant Terrible. Ja, kannst ja, du bestimmt auch da reinfinden.
Der hat mich eigentlich geöffnet, das stimmt schon. Ich will auch nichts dagegen sagen. Das ist sicher ein sehr schöner Film.
Gut, dann sag ich vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Folge nächste Woche.
Mhm. Schönen Urlaub.
Dankeschön.
Endlich können wir mal machen, was wir wollen.
Hast du irgendwas vermisst? Wolltest du irgendwas
machen? Nein, überhaupt nicht. Nein, alles gut.
Okay. Wenn ich irgendwas unterschlagen haben sollte, was du...
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein.
Kannst du in der Folge nachgucken dann.
Genau.
Wenn du, weg bist.
Endlich kann ich mal frei über irgendwas reden.
Wenn sowas kommt. Kannst du Kommentare schreiben.
Ja, genau.
Du darfst dann endlich kommentieren.
Ich darf dann endlich kommentieren. Ich soll ja noch ein Statement abgeben zu den Pferdetop 5, ne? Also, ich wurde aufgefordert, dass ich auch meine Top 5 zusammenstelle. So. Willst du meine Top 5 haben?
Gerne. Okay. Dachte jetzt, ich distanziere mich von der Top 5. Ich möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden.
Ich hab damit kein Problem. Ich krieg.
Es war ja auch deine Idee.
Ja.
Also bitte.
Aber es war meine Idee, weil ich dachte, dass du das gerne machen würdest. Ja.
Das ist eine lustige Idee.
In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaut RBTV, schaut uns weiterhin. Ja. Am Dienstag ist Simon bei Badabinch.
Ja, mit Nils.
Mit Nils zusammen.
Und vielleicht sogar noch Sandro. Mal gucken, wer noch kann und will. Genau. Alvin ist natürlich auch mal herzlich eingeladen. Es wird sehr schön.
Am Donnerstag ist sind Antje und Eddie hier bei Kino Plus. Ich bin erstmal im Urlaub. Wir sehen uns in spätestens 2-3 Wochen.
Sag lieber 3.
Ich sag lieber 3 Wochen. Ja, wir sehen uns in spätestens 3 Wochen. 3 Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und tschüss.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.